2 verlorene Kriege sind kein Grund für schlechte Manieren. Diese Weisheit haben wir neben vielen anderen Dingen heute gelernt. In 2 Folgen unser aller mega Lieblingsserie, nämlich der Lindenstraße. Und ich weiß, dass sie gut ist. Ihr wisst, dass sie gut ist. Nur eine Person, ein bisschen, sie ist quasi das menschliche Gallien, muss noch überzeugt werden, dass hier ein Gutheitshase im Pfeffer liegt. Und diese Person sitzt mir heute gegenüber und ich freue mich wie immer, mit ihr zusammen zu sein und alles zu machen. Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, Maria Lorenz.
Vielen Dank. Die Lindenstraße ist mein persönlicher Trubadix. Und ich möchte sie gerne in ihr Baumhaus schicken und sie mit einem Knebel am eigenen Schrank festketten.
Am Schrank?
Ja, Nils. Ich bin verzweifelt. Mir fehlen die Worte. Die Lindenstraße macht mich einfach etwas dümmer jedes Mal, wenn ich sie gucke.
Das wird heute widerlegt, aber herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
Wie Hallo.
Jedes fünfte Mal hier bei WIMAF sind wir alleine und haben 2 Folgen Lindenstraße geguckt. Diesmal Folge 9 und Folge 10.
Ich bin noch alleine als ihr alle. Ich fühle mich sehr alleine.
Und wie immer geht es darum, Maria Lorenz davon zu überzeugen, dass die Lindenstraße die beste Serie der Welt ist.
Ja.
Und auch heute ist mir das fast wieder gelungen.
Also wenn fast nicht mal in der Nähe ist, dann ja. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlich willkommen. Ja. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Du hast ja wieder, es gibt ja ein paar Rubriken, die du immer abfeierst.
Ja, bevor ich das aber mache, habe ich 2 Dinge heute zu besprechen mit euch.
Oh.
Die erste ist, ich nehme es euch allen persönlich übel, dass euch diese Unterkategorie von WIMAF so gut gefällt, dass ihr dafür sorgt, dass Nils alle paar Stunden zu mir gerannt kommt, mir einen Tweet zeigt, wo einer von euch es wieder super fand oder einen Kommentar auf Instagram oder iTunes. Guck mal, wie toll das alle finden, wir müssen das für immer weitermachen. Und das nehme ich euch persönlich so übel, dass ich beschlossen habe, ein Baguette von vor 2 Tagen die ganze Zeit am Mikrofon zu essen. Weil, wenn ich euch egal bin, seid ihr mir auch egal. Das ist die erste Sache. Ich habe auch noch ein paar Prinzenrolle-Keksen hier und eine Cola mit Kohlensäure. Vielleicht muss ich auch mal aufstoßen. Die zweite Sache ist.
Das ist jetzt deine Rache, oder was?
Ja.
Okay.
Die zweite Sache ist, und da muss ich kurz ernst werden und das möchte ich auch ein bisschen außerhalb der Lindenstraßen-Feixerei gesehen wissen, ist, dass ich tatsächlich etwas traurig fand und hier einen ganz kurzen Moment dafür benutzen möchte, zu sagen, wie überraschend für ihre Verhältnisse in ihrem Rahmen der Möglichkeiten, die diese Linden.
Relativierungs-Maria ist wieder da.
Ja, muss ich aber auch. Das darf auch nicht aus dem Kontext gerissen werden. Ich es okay fand, wie der Tod von Willi Tenner dargestellt wurde. Das muss man ja einmal kurz ansprechen.
Ja.
Denn ich habe mich quasi von meinen Emotionen dazu überreden lassen, außerhalb der uns bekannten und uns verhassten Reihe, die wir hier machen, eine Folge zu gucken, quasi umsonst.
Naja, irgendwann in ein paar Jahren wird darüber nochmal zu reden sein müssen.
Oh Gott. Die Folge, in der Willi Tenner gestorben ist.
Ja.
Und weil ich dich einfach sehr liebe und weil ich weiß, wie viel das bedeutet hat, habe ich mich zu dir gesetzt, als du die Folge angemacht hast.
Ja.
Und habe sie mit dir geguckt.
Ja.
Und ich hatte am Ende, habe ich ein kleines Tränchen verdrückt,
ja,
weil es mir so nah ging, dass es dir so nah ging.
Na, das brauchst mich gar nicht als Bande. War schon eine sehr emotionale Folge.
Haben sie gut gemacht.
Ja.
In ihrem Rahmen, für ihre Verhältnisse und den Umständen entsprechend.
Ja, ich fand tatsächlich die Folge auch sehr, sehr schön. Hat mich auch sehr berührt. Hans Tod. Ich war etwas enttäuscht. Ich habe dann das Wochenende danach noch die Beerdigung geguckt und von der Folge war ich dann wiederum etwas enttäuscht.
Aber darüber reden wir hier gar nicht.
Ne.
Ich wollte mal was nur Positives sagen. Cool, ja, dass du es dann wieder so mit dem Arsch einreißt.
Ach so, nee, ich wollte gar nichts mit dem Arsch einreißen.
Ich war, doch, der zweite Satz war, ich war etwas enttäuscht, dieses etwas, auch dieses leicht passiv-aggressive, was ihr alle von eurer Mutter kennt. Ich bin nicht sauer, ich bin nur etwas enttäuscht.
Und dann immer so einen Hals fassen. So Filmmütter, die das sagen, reiben sich dann so den Hals.
Damit sie schlucken.
Damit sie schlucken nicht vergessen. ja, nee, aber das war toll. Auch so mit dem Orchester und so. Das war schon eine sehr tolle Folge.
Dadurch, dass man auch wusste, wie es ausgeht, war es auch etwas suspensig. Also so, ja. Weil sie es auch so gespielt haben, als könnte es jeden Moment passieren.
Das stimmt. Es gab mehrere Situationen, wo man gedacht hat, das ist jetzt der Tod. Und dann ist er doch einfach ganz friedlich beim schönsten Sonnenuntergang der Welt eingeschlafen.
Und für mich natürlich auch hochgradig verwirrend, wer dann nicht mehr mit wem und warum wie zusammen ist. Weil für mich sind natürlich Willi und Frau Helga. Mutter Beimer eine Sache.
Na.
Wie ich erfahren habe, für euch schon lange nicht mehr.
Nee. Aber da kommst du auch noch hin.
Ah, ah.
Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch.
Ich würde nur deswegen sogar mich überreden lassen, ein Kind zu bekommen, damit ich sagen kann, ich schaffe das nicht, das Kind.
Naja, da gäbe es ja auch Möglichkeiten und Hilfen und so. Dass du mal diese 2 Stunden entbehren kannst, alle 5 Wochen.
Naja, ich will gar keine Kinder.
Wir haben heute Folge 9 und 10 geguckt. Das ist nicht schön. Wir haben jetzt schon 10 Folgen Lindenstraße geguckt. Wir haben jetzt schon
genau,
die
das
10
ist nicht schön. Das ist absolut richtig erkannt.
Wir haben jetzt schon die ersten 10 Folgen Lindenstraße, die es jemals gab, geguckt. Das ist ja fast eine Art kleines Jubiläum, das wir hier heute begehen.
Der Trauer.
Der Freude, weil mir macht es so einen Spaß. Und ich kann nicht sagen, heute in Folge 9, Folge 10 war auch ein bisschen Mauer, aber in also, Folge 9 gibt es heute Sachen, da bin ich ausgerastet.
Folge 9, Featuring. Die krasseste Pilzfrisur aller Zeiten. Der Generaldirektor Schreibtisch. Else Klings Augenbrauen. Ein böses Omen. Beate! Emo Helga. Und selbst komponierte Klavierbeiträge bei einer Hochzeit. Bitte erschieß mich.
Jetzt hast du den wichtigsten Spoiler schon vorweggenommen. Für alle Lindy-Fans. Deswegen greife ich das jetzt einfach erstmal kurz auf, obwohl es mitten in der Folge passiert. Aber es ist wahr, liebe Leute, Folge 9 der Lindenstraße. Endlich ist sie da. Die Person, auf die wir alle gewartet haben und auf die wir uns alle freuen, weil sie in den nächsten Folgen für ordentlich Bambule sorgen wird. Beate ist endlich in der Lindenstraße angekommen. Du weißt gar nicht, was du da jetzt gerade vorweggenommen hast, Maria.
Ich habe keine Ahnung, das war einfach wieder so ein scheiß verzogenes Gör wie die alle da.
Nee, Beate wird so viele tolle Sachen erleben mit uns zusammen. Beate ist eine Ikone, der Lindenstraße. Beate ist vielleicht eine der Top 10 Lindenstraßenfiguren aller Zeiten. Beate ist der Hammer.
Also ich habe sie heute kennengelernt, mir war überhaupt nicht bewusst, dass sie irgendwer Besonderes ist.
Ja.
Und das hat sie mir auch nicht verkauft. Ich fand sie wirklich genau wie alle anderen wahnsinnig nervig. Gerade die jungen Frauen werden mir so dargestellt, als könnten sie keine Sekunde rational denken, sondern müssten nur schreien, Türen knallen. Hier Blond Robert Smith.
Chris, ja.
Beate und hier die Marion Bratze, alle sind nur so schuld, dass ich lebe, weil ich bin Mädchen und meine Emotionen schütteln mich, deswegen kann ich überhaupt nicht normal reagieren oder auch nur eine Sekunde ein Gespräch führen, was für irgendwen auf der Welt Sinn machen würde. Tschüss, ich bin jetzt die Dritte.
So waren Mädchen in den 80er Jahren. Ich kann da aus leidvoller Erfahrung als gleichaltriger Junge ein Lied von singen.
Bitte nicht jetzt.
Aber gehen wir doch die Folge mal, fangen wir mal von vorne an. Die Folge heißt Die Hochzeit. Und jetzt sagen alle, was denn für eine Hochzeit? Was ist denn da für eine Hochzeit? Was für eine Hochzeit soll
Meinst du, das sagen alle?
Ja, ich glaube.
Okay, gut.
Und es ist die erste Lindenstraßen-Hochzeit, der wir beiwohnen. Und es ist die Hochzeit von dem Horrorpaar Siggi und Elfi, um die es heute gehen soll.
Aber nicht nur wir finden, dass sie Horror sind, sondern auch alle anderen Menschen auf der Welt. Weil sie keine Freunde haben.
Ja. Die Folge geht los mit einem kleinen Eklat im Hause Kling, weil anscheinend Egon Kling, Elses Mann, irgendwie anfängt im Wohnzimmer zu rauchen und Else sich aufregen will und er aber sagt, ich mache jetzt, was ich will.
Nee, er ruft die, damit sie es erstmal sieht. Ja. Super, wie so ein bockiges Kind. Guck mal, ich rauche jetzt, du hast mir gar nichts mehr zu sagen.
Genau, weil Else nämlich diese Heizkostensache, die wirklich die lameste Storyline aller Zeiten ist, weswegen ja Hans vor ein paar Folgen so ausgeflippt ist.
Weißt du, warum das für mich eine okaye Storyline ist?
Warum?
Weil es zum ersten Mal ist, dass Else richtig krass den Arsch versohlt kriegt. Zwar zu Unrecht, witzigerweise, aber da sie es ja auch andauernd zu Unrecht bei anderen tut.
Wieso zu Unrecht? Sie ist doch schuld.
Nee, die Sache ist doch, dass ihr Mann denkt, dass sie sich verquatscht hat. Weil sie hatte doch diesen Coup.
Ja, ja.
Und sie hat sich ja nicht verquatscht, sondern es war wirklich ein Zufall. Willi hat es wirklich einfach zufällig ausgerechnet.
Ja, das stimmt.
Oder einen Mietvertrag gefunden oder irgendwie so.
Ja.
Weil er hat ja nur noch 2000 Mark übrig, wenn er alle Ausgaben. Wir wissen, Willi ist ja wirklich ganz, ganz kurz vorm Armenhaus. Was, da fiebern wir natürlich auch alle mit.
Ja.
Und deswegen war es ja ein Zufall. Und sie kriegt halt so krass den Arsch versohlt, weil ihr keiner glaubt. Und sie auch nicht so richtig weiß, was da passiert ist. Und warum ihr keiner glaubt, basiert aber auch auf ihrer Schwätzigkeit. Und das fand ich irgendwie gut, dass sie mal so angebrüllt wird und nicht so richtig zurecht weiß.
Ja, da freuen wir uns natürlich alle, dass Else Kling mal einen auf den Deckel kriegt. Aber trotzdem ist irgendwie dieses Ganze, dann kriegen sie ja den Schreibtisch abgenommen.
Den Generaldirektor-Schreibtisch. Ich finde es so geil. Ich habe auch beschlossen, mein offizieller Titel in meiner Firma ist ja Geschäftsführerin oder CEO, wenn ich es Englisch machen will. Aber ich finde,
Generaldirektor.
Ich glaube, dass ich das jetzt einführe. Das werde ich morgen sofort bei meiner Geschäftspartnerin mal anmelden, bei Frieda, ob vielleicht Generaldirektor für uns eine Sache ist.
Absolut, Generaldirektorin.
Ich glaube, es bedeutet was anderes. Ich glaube, Direktor und Geschäftsführer sind was anderes.
Glaube ich nicht.
Nee?
Nee.
Aber auch General.
Ja, ich glaube, Generaldirektor stammt aus einer Zeit, als man Führer einfach erstmal so sehr weiträumig umschifft hat als Begriff.
Richtig weiträumig. Also da bist du im Prinzip, wenn du jetzt vom Prenzlauer Berg nach Mitte willst, fährst du dann über Tegel.
Ich habe jetzt gerade wirklich überlegt, ob es da ein Viertel gibt, das Führer heißt.
Was wir denn nicht wissen, dass Wedding Englisch ist für.
Ich glaube, das ist dasselbe. Aber er sagt ja dann auch irgendwie so, ja, jetzt kriegen wir irgendwie Kohle abgezogen oder irgendwie, ich kapiere es dann auch irgendwie nicht so richtig, es geht dann um so hin und her rechnen, aber sie müssen auf jeden Fall den Schreibtisch abgeben und die Schreibmaschine muss er auch abgeben.
Ja, nee, die müssen es ja deswegen abgeben, weil es ja eigentlich Bestechungsgeld war. Else Kling hat dem Vermieter gesagt, dass sie das rausgefunden hat, dass eigentlich er allen Mietern Geld schuldet. Und der Vermieter hat daraufhin Else Kling und ihr Mann im Prinzip alles geschenkt, was sie wollte, damit sie es niemandem verrät.
Mhm.
Jetzt hat es aber Willi Beimer rausgefunden, zufällig. Und er denkt jetzt, der Vermieter denkt jetzt, Else Kling hat ihren Mund nicht halten können und hat es einen verraten. Deswegen braucht er ja auch seine Bestechungsgeschenke nicht mehr bei denen lassen.
Ja, verstehe. Okay. Ja, so war es.
Dass mein Hass mich zu einer aufmerksameren Zuschauerin macht als dich. Das,
ich bin keine aufmerksame Zuschauerin, aber es spricht natürlich Bände, dass die lameste Storyline die ist, die du sofort kapierst.
Was für Bände spricht es denn? Jetzt. Was für Bände? Das will ich jetzt wissen. Bitte schließe auf meinen Charakter. Ich bin offen für eine Psychoanalyse von dir, jetzt und hier. Ja,
meine Lindenstraßen-Psychoanalyse von dir besagt, dass du, dass du die deswegen so hast, weil die eigentlich viel zu aufregend für dich ist. Du möchtest gerne so ein Heizkostenabrechnungsleben führen. Deswegen ist das auch eine Storyline, wo du zu connecten kannst, wo du zu relaten kannst, wo du irgendwie eine Verbindung spürst, aber wenn es um die wahren Dramen im Leben geht, wenn es um Alkoholismus geht, wenn es um Hochzeiten, knappe Hochzeiten geht, wenn es um einen Vater, dem seine Familie zwischen den Händen zerrinnt, der seine Teenager-Tochter nicht mehr versteht, wenn es um die großen Dramen des Lebens geht, dann wirst du wütend und schaltest ab. Und diese Bände spricht das Maria. Ja,
absolut. Ich bin absolut richtig analysiert worden hier gerade. Als ich mich damals für eine Beziehung mit dir entschieden habe, habe ich mich im Prinzip für die Excel-Tabelle des Lebens entschieden. Und habe beschlossen, nie wieder etwas Aufregendes zu erleben oder Spaß zu haben. Und auch dir wird nur eine sehr knappe Hochzeit beschert werden.
Wer spricht weiter von uns beiden? Naja, auf jeden Fall, so, also das ist so die Story irgendwie, leichte Genugtuung. Übrigens auch, das fängt damit an, dass die Nachbarin, ich vergesse nicht mehr, wie sie heißt, von Yoshi, die Frau von Yoshi, die hängt ein Schild an die Tür, die klebt in einer wahnsinnigen Akribie und Ausdauer ein Pappschild an die Tür, Naturhonig zu verkaufen.
Billig, Naturhonig billig zu verkaufen. Ja.
Ein riesengroßes Schild, das dann später nie wieder da hängt. Also ich weiß gar nicht, wieso, hat die das irgendwie nur für den Nachmittag aufgehangen oder so?
Ja, pass auf. Auch da habe ich aufgepasst, im Gegensatz zu dir. Sie hat das Schild ja aufgehangen, erst dachte ich auch, warum hängt sie dann ein Schild auf? Ihre Zielgruppe hat sie zu 100% erreicht, ja, weil das einfach nur die Leute sind, die da in dem Haus wohnen.
Ja.
Dann denkt sie aber, dass eine wahnsinnige Hochzeitsgesellschaft an dem Tag ins Haus kommt.
Ja.
Esse Kling sagt ihr, nee, das ist so nicht. Der Einzige, der aus der Familie kommt, aus extern quasi, war der Vater, der ist schon da.
Ja.
Du kannst das Schild also wieder abnehmen.
Und da, ich daraufhin hingehört.
Nimmt sie das Schild wieder ab.
Ja, verstehe. Na gut, haben wir das Rätsel auch gelöst.
Liebe Leute, was ihr nicht wisst, ist, dass heute offensichtlich Nils nach 2 Sekunden eingeschlafen ist und ich ihm die ganze, Stränge erklären
muss. Weißt du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Dein Hass sorgt dafür, dass du extrem fokussiert bist. Meine Liebe sorgt dafür, dass ich einfach, wenn die Lindenstraße anfängt, gerade diese alten Folgen, sofort von so einer Stimmung abgeholt werde, sofort in so eine Traumwelt mitgenommen werde und flüchte, wo ich eher staunend links und rechts gucke, als jetzt jedes Wort auf die Goldwaage zu legen.
Ja. Ich hole die auch gleich ab. Alles dreht sich in dieser Folge um die Hochzeit.
Ja. Und um den kaputten Fahrstuhl.
Ja. Naja, aber nur kurz. Der kaputte Fahrstuhl ist eigentlich nur kurz.
Da kriegen sie am Anfang kurz gezeigt, dass der offensichtlich kaputt ist und es so unter Lindenstraßebewohnern so einen Trick gibt. Nämlich, wenn der stecken bleibt, beziehungsweise die Tür nicht aufgeht, oben rechts drauf zu hauen.
Unten
dann
links, unten rechts treten und oben drauf hauen.
Na, und dann geht die Tür auf.
Ja, funktioniert einmal und dann nicht. Dann versucht jemand mit einem sehr kleinen Schraubenzieher in die Tür. Na, egal. Alles Profis. Auf jeden Fall, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Das Drama, was sich zwischen Dr. Dressler und Elisabeth, seine Sprechstundenhilfe, mit der er ja noch bis vor kurzer Zeit zusammen oder fast verlobt war, von der er sich jetzt getrennt hat, weil sie in seinen Privatunterlagen rumgewühlt hat.
Ja.
Das hatten sie ja besprochen. Ich frage dich, findest du, er sollte ihr verzeihen oder findest du, sie hat wirklich einen unwiederbringlichen Fehler gemacht?
Ich habe das Gefühl, dass Dr. Ludwig Dressler auch auf dem Weg ist, ihr zu verzeihen. Und dass er längst nicht mehr so sauer
ist. Echt, warum?
Ich habe das Gefühl, dass er längst nicht mehr so sauer ist, wie er tut. Ich glaube aber, er lässt sie ein bisschen zappeln.
Ach, wirklich?
Mhm. Weil nämlich, er lässt sie ja richtig nicht vom Haken sozusagen, lässt sie das total spüren, dass sie Scheiße gebaut hat und so behandelt sie wie Luft, ignoriert jede emotionale Bindung zwischen den beiden und sagt immer nur, spricht mit ihr nur noch wie mit einer Sprechstundenhilfe, so ganz professionell sozusagen, was Elisabeth Flöter natürlich fertig macht, weil das ist ja auch die Ironie, deswegen heißt die Folge ja die Hochzeit, weil die beiden sollten ja eigentlich auch heiraten. Und weil sie es verbockt hat, findet das nicht mehr statt. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass er da jetzt, weil das ist ja super übertrieben, wie er agiert. Und das ist, glaube ich, nicht nur aufs Acting zurückzuführen, was vor allem, weil ich eigentlich auch finde, dass der Schauspieler des Dr. Dressler einer der besten Schauspieler in der Serie ist.
Was schon was heißen will. Ich hab tatsächlich, also manchmal fällt es mir bei so gewissen Plotlines oder so, wo uns Sachen angedeutet werden oder so Schwierigkeiten, mich durch die, ich sag mal, durch die wilden Meere des nicht vorhandenen schauspielerischen Könnens durchzulavieren und rauszufinden, was davon will man mir jetzt zeigen und was davon ist einfach nur eine Ungeduld, dass jemand Cut ruft und man zum Mittag essen kann.
Ja, aber der Dressler, der hat ja einen irrsinnigen Softspot, der ist ja sehr
Ich habe den bis jetzt als nur sehr grob kennengelernt.
Wirklich? Mhm. Ich finde den immer sehr weich, ich finde den immer sehr aufmerksam. Das kommt ja sogar nachher in Folge 10 auch nochmal vor und so. Ich finde, der ist immer sehr besorgt um alle. Und deswegen würde das gar nicht zu dem passen, dass er sie jetzt so kalt abweist die ganze Zeit. Deswegen glaube ich, dass er ihr ein bisschen was vorspielt.
Okay, naja. Wir sehen kurz Mutter Beimer, Helga.
Ja.
In ihrem Schlafzimmer, wie sie versucht, ein Kleid zu finden für abends. Und die macht mich irgendwie fertig. Weil die ist gleichzeitig wahnsinnig alt und wahnsinnig jung.
Ja.
Finde ich.
Das stimmt.
Ich check die nicht. Die rangiert für mich, was so eine Alterssache angeht, was so Haare auch ausmachen, glaube ich.
Ja. Naja, das stimmt.
Ich frage mich, Leute, wie würde ich wohl aussehen, wenn ich jetzt mir diese Haare machen würde, die sie da hat? Also diese Frisur.
Ja.
Was war das?
Ich glaube draußen irgendwas. Ich glaube da draußen wird gerade irgendwas, da ist doch Halteverbot, da wird irgendwas angeliefert, abgeliefert.
Ja. So, Leute, ein bisschen auch Einblick in unser Real Life. Weißt du, was ich meine? Sieht sie irgendwie, wirkt die manchmal sogar noch fast sexy?
Ja.
Oder was heißt noch, sie wirkt sogar fast sexy und dann aber auch wahnsinnig alt.
Trutschig.
Ja, also auch so wahnsinnig Omi-mäßig.
Ja.
Ist irgendwie interessant, dass auf so eine wahnsinnig ätzende Art und Weise ist das interessant. Aber das war so eine kurze, das habe ich mir hier aufgeschrieben.
Aber da habe ich mir bei der Szene habe ich mir aufgeschrieben, weil sie probiert dann ein Kleid an und dann kommt Marion und dann sagt sie, soll ich das Kleid nehmen? So bla bla bla, fragt sie und dann sagt Helga irgendwann zu Marion, ich bin übrigens angerufen worden von deinem Orchesterleiter. Und da ist sie so ein bisschen so, da habe ich mir den Satz aufgeschrieben, Detektiv Helga überführt Marion.
Hast du dir aufgeschrieben, ja. Ne?
Weil irgendwie Marion wohl immer noch verheimlicht, dass sie was mit Vasili hat.
Oder dass sie sich mit ihm trifft, zumindest, genau. Ja.
Und
Wir kommen auch später raus, warum. Und zwar, weil die Familie von Vasili Marion sich anerzogen hat als Haussklavin, die jetzt ohne Geld für sie arbeitet, während die drei in der Ecke stehen und sie beobachten.
Genau.
Das ist die neue Situation bei den Vasilis.
Das stimmt, bei den Sarikakis.
Ja.
Aber davon ahnt Helga natürlich nicht, nee. Sondern sie
und
denkt...
Und wenn sie es wissen würde, dann würde sie vielleicht da einfach mal das Arbeitsamt vorbeischicken.
Sie denkt nämlich, dass ihre
Schickt
Marion...
Schickt man das Arbeitsamt eigentlich
ja,
irgendwo vorbei?
Sie denkt nämlich, dass ihre Marion immer noch in Vasili verliebt ist und da immer noch was läuft und warnt Marion dann sogar quasi vor Hans.
Ja.
Sagt, deinem Vater wird das nicht gefallen.
Ja, also, aber...
Du weißt, wie dein Vater darüber denkt.
Sind wir mal ehrlich, Willi Tenner gefällt halt gar nichts. Also
aber
den habe ich bis jetzt auch als wahnsinnig, irgendwie den mag ich aber wenigstens, aber ja. Den habe ich aber auch nur, weil er jetzt tot ist, also weil das hat einen Softspot in mir erweckt, ja. Den ich noch nicht hatte.
Das muss also sterben, um von dir gemocht zu werden.
Naja, also ich finde John Lennon super und Nelson Mandela, lebt der noch?
Nee.
Aber das ist relativ frisch, ne?
Ja.
History.
Hast du Glück gehabt.
Findest du?
Mehr als er.
Das stimmt. Das ist gemein. Leute, es tut mir leid.
Na.
Ich habe noch nicht genug Zucker heute zu mir genommen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Ja, der ist doch irgendwie immer, also vor dem kann man ja nur noch warnen, finde ich.
Ja, aber er weiß immerhin, wie die Fahrschultür wieder aufgeht.
Aber was Marion von ihrem Vater gelernt hat, ist eine leichte Melancholie, wie wir kurz darauf erfahren.
Ja, oh, das ist eine schöne Szene.
In ihrem Monolog.
Das ist zum Beispiel nicht so gutes Acting.
Findest du? Ich glaube, dass da das Wort Acting einfach schon lange nicht mehr im gleichen Raum sein darf wie Marion. Weil sie hält einen Monolog darüber, wie sie sich ihre Hochzeit immer erträumt hat und spricht den so, als würde sie ihn aus einem Prospekt ablesen, der vor ihr liegt und sie muss es falsch rumlesen. So stellt euch das mal vor, wie rumpelig ihr sowas lesen würdet.
Ja.
Und vor allen Dingen ist es ein Monolog, der uns so eine wahnsinnige, so eine Idee, auch so eine romantische Idee von ihrer Hochzeit, die aber am Ende mit einem gemeinsamen Suizid endet. Das ist, diese Serie, die wir hier gucken, ist einfach geistesgestört. Und dann würde ich mit meinem Verlobten.
Mit meinem Mann, die sind dann verheiratet.
Vielen Dank, Nils.
Sehr gerne, Maria.
Ja. Das ist einfach total gut gewesen für die Stimmung, dass du da gerade reingesprochen
dann
hast.
Wir müssen immer den Fakten.
Dann
bleiben.
Würde ich mit meinem Mann raus aufs Meer schwimmen. Ins kalte Wasser. Ich kann es gar nicht wie sie. Ich kann nicht so schlecht schauspielern wie sie.
Ja. Entschuldigung, ich esse auch gerade. Du hast das jetzt auch, du hast schon viel zu emotional.
Ja, ja, gemacht. Ich weiß.
Dann würde ich ins Meer hinausschwimmen mit meinem Mann.
Ja, genau. Sie ins hat es so, genau. Wasser. Du machst es tatsächlich viel besser. Die ist totale. Okay, warum sterben wir jetzt alle? Man muss auch sagen, der Monolog fing an mit, war mit meinen Eltern in Frankreich.
Ich war mit meinen Eltern in Südfrankreich.
Dort war eine kleine Kapelle. In dieser Kapelle würde ich mit meinem Mann alleine. Nee.
Dort habe ich eine Hochzeit gesehen. Sie war so wunderschön. So stelle ich mir meine Hochzeit vor.
Legt doch mal jemand ihr den Text richtig rum hin.
Und dann vor allem hört ihr dann auf mit, dann würde ich mit meinem Mann ins Meer hinausschwimmen, ins kalte Wasser. Und dann plötzlich Vasili, und dann würde ich mit meinem Boot kommen und euch retten.
Okay. Sehr, sehr guter Akzent jetzt.
Danke, kann ich gar nicht nachmachen.
Findest du? Aber das war schon besseres Acting als Marion.
Aber auch super sensibel von Vasili, da so reinzugrätschen.
Vor allen Dingen, weil sie ja, glaube ich, immer noch denkt, dass Vasili dieser
absolut,
Mann wäre.
Ja, ja,
und er dann sagt, no, ich würde dich mit deinem Verlobten würde ich ins Boot holen, ne, und dann würde ich euch rausholen und euch eine Decke geben.
Aber es wäre ja schon ihr Mann. Nach der Hochzeit ist man nicht mehr verlobt, Maria.
Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe noch nie geheiratet.
Ja, das lernt man erst. Es ist so ein klassisches Learning by Doing-Ding.
Try and error, würde ich sagen. Aber vielleicht auch ein bisschen probieren geht über studieren. Kann man heiraten studieren?
Bestimmt.
Heiratologie?
Ich bin Wedding-Bachelor. Ich habe meinen Bachelor in Wedding.
Nicht schlecht.
Ja.
Aber in dem Bezirk oder?
Naja, beides. Okay. Wedding in Wedding. Dieser Monolog ist Wahnsinn. Also wer den nochmal, die Gelegenheit bekommt, den nochmal zu sehen, das ist wirklich sehr empfehlenswert.
Ich weiß halt nicht, wie das YouTube-Game so in einer strong Situation ist für Lindenstraße, weil sonst würde ich das auch raussuchen und posten.
Ja. Auf jeden Fall ist danach, geht dann die Hochzeitsgemeinschaft, dann ist so ein bisschen Bambule, das ganze Haus ist ja eingeladen, alle so aufgeregt, bla bla. Und dann gehen Siggi und Elfi mit, ich glaube Elfis Vater ist das, ne?
Ich glaube schon.
Und dann,
der Mann mit den…
Genau, also Lenin, der original aussieht wie Lenin, ist Elfis Vater und dann ist noch jemand aus der Familie dabei, ein jüngerer Typ. Und die gehen in den Fahrstuhl. Und wir ahnen schon durch dieses Foreshadowing, das wir am Anfang der Folge gesehen haben, wo Hans gegen die Fahrstuhltür geklopft hat, um sie aufzukriegen, ahnen wir schon, was jetzt passieren muss.
Ich finde auch übrigens gut, dass Siggi und Elfi quasi für ihre Hochzeit fertig gemacht aus ihrer Wohnung kommen. Wer ist es bei Siggi? Sein bester Freund, Bruder? Keine Ahnung.
Ja,
irgendein so Typ. Der warnt ihn noch, dass er jetzt noch abhauen kann.
Ja.
Daraufhin kommt Elf mit ihrem Vater raus, der ihr sagt, du kannst das jetzt noch anders entscheiden.
Ja.
Ich finde es gut, dass das so eine allgemeine cool, dass ihr das macht.
Auch ich,
so.
Aber ich glaube, das ist so ein typischer Hochzeitsgag, den man so am Hochzeitstag irgendwie nochmal gesagt kriegt. Irgendwie so. Ist halt so die
wir glaube ich nicht.
Die Braut, die sich nicht traut mäßig.
Wir glaube ich nicht.
Mir nicht?
Nee, wir werden das nicht gesagt bekommen.
Ja, weiß ich nicht. Doch, ich glaube auch. Ich glaube, uns wird das auch irgendwer sagen.
Wer?
Und so wie du mich gerade anguckst, sollten wir dann auch darauf hören.
Wer wird es sein jetzt?
Weiß ich nicht.
Was glaubst du? Wer ist für so eines Witzes fähig?
Dürfen
wir jetzt niemanden diskreditieren?
Nein,
ne?
Wahrscheinlich nicht.
Aber wir wissen schon,
aber
wer,
irgendwo,
ne?
In der Familie wird es schon schrecken.
Pass auf, ich schreib's dir auf. Ich sag dir, wer den Gag macht.
Ich bin gespannt, was du mir jetzt aufschreibst. Große Spannung hier im Hause. Buckelberg-Lorenz? Nein, so ein Quatsch.
Doch,
niemals.
Klar.
Na, niemals.
Natürlich.
Niemals. Ja.
Nee,
ja, na klar.
Auf keinen
Fall.
Der steckt dir noch Geld in die Hose, dass du mich nimmst.
Oh, wer kann es jetzt gewesen sein?
alt bist. Was meinst du?
Du hast uns mal verraten.
Wieso? Alle sind froh, wenn ich mit dir gehe.
Ah, okay.
Meinst du wirklich?
Ja. Das ist doch ein Klassiker, das muss man doch sagen am Hochzeitstag.
So ein Klassiker wie, ja, ich will.
Ja, genau.
So ein anderer Klassiker.
Ja, genau.
Ich habe mir gerade Creme ins Auge geschmiert.
Na, auf jeden Fall gehen diese vier dann in den Fahrstuhl und man muss wirklich sagen, also unsere Antipathie zu Sigi und Elfi ist ja schon allseits bekannt und spricht Bände, ist schon Legende.
Wurde letztens auf dem Bürgeramt darauf angesprochen.
Ja, zu Recht. Aber der nervöse Sigi, in diesem Fall ist er ja auch super nervös, weil vor der Hochzeit und so, ist noch tausend Quadrillionen mal schlimmer, als der normale Sigi schon ist. Der normale Sigi ist schon ein Albtraum, aber der nervöse Sigi ist einfach nur noch, dass du sagst, wieso kann der Fahrstuhl jetzt einfach nicht abstürzen?
Ist der Sigi nicht immer nervös? Ich dachte auch, dass das jetzt so ein Plot wird, dass die sozusagen da den ganzen Tag so stecken bleiben. Ja. Das ist so eine. Aber ich fand so ein bisschen, es wird so aufgebaut, dass der Fahrstuhl stecken bleibt.
Ja.
Und dann bleibt er stecken für, ich glaube, 7 Minuten, weil sie die ganze Zeit die Uhrzeit sagen. Das fand ich dann so ein bisschen.
Ja, es geht ja auch ein bisschen um was anderes bei dieser Fahrstuhl-Steckenbleiberei. Es geht nämlich gar nicht um das,
um
das Ehepaar.
Worum geht's? Weltfrieden oder was?
Nee, es geht nicht um das Ehepaar. Das ist dafür so ein kleiner Suspense-Moment für die beiden. Und weißt du, das ist auch eine Geschichte, an die werden sie sich später noch lange erinnern, wenn sie an ihre Hochzeit denken. Das
ich
ist sowas,
auch.
Da lacht man dann später drüber.
Ja, gerade die beiden. Ja. Die sind ja wirklich, das sind ja zwei Kinder von Fröhlichkeit, das kriegst du ja gar nicht. Da würde man sagen, ist gut jetzt.
Wie er auch wirklich alle 2 Minuten super aggro an den und draußen die Leute, ja, wir kümmern uns. Und er, jetzt machen sie doch endlich die Tür auf.
Ja.
Ja, aber dass die Tür nicht aufgeht, ist ja gerade das Problem.
Genau, ja, finde ich auch gut. Beeilt euch mal da draußen.
Ja.
Ja, ach so, sorry, wir dachten, wir können jetzt noch Mittagessen gehen.
Ja, das hat sie
nicht
kommt, so.
Und dann kommt Herr Kling auch ganz schön ins Schwitzen. Gut finde ich auch, und da habe ich auch eine weitere Frage an dich.
Ja.
Es gibt dann einen Gesprächswechsel zwischen Yoshi und seiner Frau. Ich muss... Und zwar sagt er, da steckt jemand fest. Und sie sagt, immer gut, jemanden dabei zu haben, der alles merkt. Ist das Sarkasmus?
Ja.
Aber ja, sind die nicht zu alt für Sarkasmus?
Man ist nie zu alt für Sarkasmus. Das wirst du mit mir auch noch.
Aber gibt es Sarkasmus nicht erst seit den 70ern oder so?
Ja, die haben eine Nachschulung gemacht.
Ah ja, okay. Das finde ich gut, weißt du, wenn Senioren, Sarkasmus für Senioren.
Genau.
Aha, das ist der Bienenstich. Sieht ja genauso lecker aus wie gestern. Wenn sie sich dann an so Situationen lernen.
Ja, genau. Die stellen dann so eine Bäckereitheke nach im VHS-Klassenraum und dann wird das geübt.
Und aber auch mit VHS-Kassetten oder?
Nee, Volkshochschule ist das ja.
Volkshochschule?
Ja.
Oh.
Volkshochschule. Ja. Wo soll ich die Betonung hinlegen? Wo möchtest du sie gerne haben?
Volkshochschule. Okay. Und zwar möchte ich sie da haben, wo sie die ganze Welt hat. Dass dir natürlich wieder so ein Hierarchiedenken wichtig ist, deswegen ist bei dir die Betonung bei Volkshochschule, ist
ja
natürlich klar.
Ja, klar. Für mich ist das wichtig. Mhm. Das weißt du, Maria. Mhm.
Gut finde ich auch, dass sie im Fahrstuhl hektisch werden,
ja,
weil die Zeit ihnen davonläuft.
Ja.
Und es ist jetzt schon 3:16.
Ja.
Und sie sind ja da offensichtlich eingesperrt und
ja,
nicht freiwillig. Und ja, der Vater sagt trotzdem, ein bisschen vor der Zeit müsstet ihr aber schon da sein, ne? Und da habe ich mich, weil es ist immer schön mit so einem Captain Obvious eingesperrt zu sein, der einfach so sagt, wir sind jetzt hier eingesperrt.
Na.
Oder andere Dinge.
Es ist halt Lenin. Es ist halt Lenin, er ist nicht so der Blitzmerker, aber ich finde auch gut, dass Sigi dann sagt, wir brauchen 7 Minuten zur Kirche.
Ja.
Das ist so ein richtiger Erbsenzähler. Das ist ein richtiger Erbsenzähler. Da ist das nochmal schön illustriert. Mhm. Aber es Rettung naht, denn Egon Kling ist wahnsinnig überfordert, weiß gar nicht, was er machen soll.
Weil jetzt nochmal der Plot wiederkommt, dass er nämlich gar kein Elektriker
genau
ist, obwohl er es einfach behauptet hat, als
genau
er vor circa 2000 Jahren diesen Job bekommen.
Genau. Und jetzt überlegt er, was er machen soll. Und dann überlegt er, soll ich die Sicherung rausschrauben, auf den Aufzug steht. Er steht auch vor der Sicherung und sagt, wo ist denn hier die Sicherung für den Aufzug? Und seine Frau sagt, da, wo Aufzug steht.
Ist eine ziemliche Captain-Obvious-Folge, ja, finde ich.
Total. Und dann überlegt er, sie rauszuschrauben. Sagt sie, nein, schraub die nicht raus, sonst stürzt doch der Fahrstuhl ab. Und dann sagt er, ja, aber bei Stromausfall stürzt er doch auch nicht ab. Also zwei wahnsinnige Fahrstuhlexperten. Ja,
und Else Kling sieht super merkwürdig aus, wenn sie sich aufgebrezelt hat.
Stimmt. Ja.
Ich habe gesagt, sie sah plötzlich irgendwie ein bisschen aus, so wie Maggie Smith.
Ich finde, sie sah so ein bisschen aus wie eine Transe, ehrlich gesagt.
Wir waren ja auch live dabei, als sie sich mit einem sehr dicken Stift ihre Augenbrauen gemalt hat.
Das stimmt.
Das hat mich ein bisschen irritiert.
Wie so eine Drag Queen.
Ich habe auch Else Kling nicht als...
Transe ist auch das falsche Wort, tut mir leid. Ich meine Drag Queen.
Ja. Ich habe sie auch so ein bisschen ganz so asexuell, also dass sie jetzt so als Frau sich so aufmacht, verwirrt mich.
Na,
weil sie ist ja einfach für mich nur der Feind.
Auf jeden Fall hat sie da...
Macht es immer noch fertig, dass sie in der ersten Folge da dieses Haustier mit Gift töten wollte.
Auf jeden Fall stehen die beiden da wie der Ochs vom Berg und dann kommt der Retter, nämlich Benno.
Das?
Benno Zimmermann, der wohnt ja auch mit in der WG. Das ist ja quasi der Freund von Gabi.
Kenne ich den schon?
Wir haben den, glaube ich, schon mal in einer Folge gesehen.
Wer ist Gabi?
Gabi ist auch die, oben in der WG wohnt, also wo auch Chris, wo Blond Robert Smith mit dem Pianisten wohnt und Gung.
Wie viele Leute wohnen denn da? Alle, die du sonst nicht in die Story kriegst, oder was?
Ich glaube fünf. Ich glaube... Blond Robert Smith, der Pianist, Gung und Gabi und Gabi und Benno haben auf dem Zimmer diskutiert, dass sie sich die Wohnung teilen müssen, um sich die leisten zu können. War doch einmal in einer Folge. Und und Benno sagt dann irgendwie so, was stehen Sie hier im Sicherungskasten? Die müssen im Keller, da wo der Motor vom Fahrstuhl ist. Da ist irgendein Relais oder so, das ausgewechselt werden muss, damit die Tür wieder aufgeht.
Fand ich auch sehr lustig. An der Sicherung machen Sie nur das Licht an und aus.
Ja, genau. Und erklärt es und saves the day und öffnet den Fahrstuhl. Damit das Brautpaar raus kann, unter Applaus. Die ganze Lindenstraße, die im Flur steht, applaudiert dem Brautpaar, dass dann endlich raus und zur Kirche kann.
Ich finde auch so lustig, als dann Familie Tenner runterkommt.
Ja.
Und Willi sagt, ich habe schon die Fahrstuhlfirma gerufen.
Ja.
Was ich so ein bisschen aktionistisch von ihm finde, weil sie können ja maximal seit 2 Sekunden oben bemerkt haben, dass der Fahrstuhl nicht geht, dass er dann sofort reinrennt und die Fahrstuhlfirma anruft.
So ist er.
Das ist wirklich.
So ist er, der Hans. Und ja, dann die Heirat noch, wir können ja kurz noch über die Hochzeit dann sprechen, die wird dann gezeigt in der Kirche. Wir wissen ja, Lindenstraße ist in München, wir haben so eine bayerische Kirche und dann haben wir einen Pfarrer, der sagt, möchten Sie die hier anwesende Elfie sowieso
was Nils halt
zu ihrer rechtmäßigen Frau
bei
nehmen?
All den Dingen, die passieren in der Lindenstraße, die niemand erklären kann, der nicht in Hogwarts wohnt. Findest du am unrealistischsten, dass ein Pfarrer aus Köln nach München zieht?
Offensichtlich strafversetzt. Wer will als Kölscher schon freiwillig nach München?
Übrigens alle, wir wissen, dass die in Köln gedreht wurden.
Ja, ja.
Ich will nur einfach der Story wegen sagen, das kann ja passieren.
Ja, aber ist ja, ich meine, ist ja auch so lustig.
Übrigens, wenn die beiden Omas sich unten streiten, ne, im Erdgeschoss, verstehe ich die nicht.
Ah ja, wirklich?
Ja.
Tatsächlich spricht ja auch die halbe Lindenstraße Kölsch. Also zum Beispiel Benny spricht ja auch immer, antwortet seinen Eltern, die alle nur Hochdeutsch sprechen, immer Kölsch. Warum auch immer. Lebt in München und antwortet immer Kölsch.
Naja, weil er aus Köln kommt.
Ja, mit kölschem Singsang.
So komisch, dass sie eigentlich dafür nicht dann sich auch einfach bayerische Schauspieler, also so, das ist so ein bisschen, ein paar haben sie ja gefunden, warum sie dann nicht.
Naja, weil das ja, also meistens,
Sinn,
meistens sind es ja
da
die Jugenddarsteller und die willst ja dann nicht jedes Mal aus München einfliegen, weil das ja…
Nee, nein, aber Leute, die vielleicht von daher kommen und halt in Köln wohnen, ist ja auch nicht so schwierig.
Gab es vielleicht
egal,
nicht so viele, die so gut konnten, aber…
Du wärst für die Lindenstraße nach Köln gezogen, wenn du Bayer gewesen wärst.
Ich habe ja in der Nähe von der Lindenstraße gewohnt. Ich bin ja früher immer, es gab mal eine Zeit lang, das nannte sich WDR Publik, das war in Bocklemünd, wo auch das Lindenstraßengelände ist, wo das WDR-Gelände ist und so, da gab es eine Zeit lang, war das immer zum Wochenende öffentlich, das nannte sich dann WDR Publik und dann konnte man da überall rumlaufen, Eintritt zahlen und dann wirklich so, das war so das Fernsehwunderland, dann konnte man so in die Produktionshallen, dann konnte man sehen, wo so alle WDR-Produktionen wieder so Dekos gebaut werden, da gab es dann eine Stuntshow, dann konnte man das Originalkostüm von Bruno, dem Roboter aus dem WWF-Club sehen, was dir jetzt gar nichts sagt, aber was echt eine Sache ist für alle, die in NRW aufgewachsen sind.
Ist
das
so eine Sache wie Beate?
Nee, ja, ungefähr. Also es ist wirklich eine Sache. Und,
okay,
und da
cool.
Kam man auch in die Siebdruckwerkstatt und konnte dann noch so Aufkleber vom WWF-Club und so mitnehmen. Und da durfte man auch immer durch die Außenkulisse der Lindenstraße laufen. Und das war natürlich der absolute Hammer. Und wie bin ich darauf gekommen?
Wahrscheinlich, wir reden gerade über Lindenstraße. Das ist dieser Podcast.
Aber ich bin aus irgendeinem Grund gerade dahin gegangen, wo ich gerade war. Wo haben wir gerade drüber geredet in der Lindenstraße?
Dass der Pfarrer aus Köln ist.
Ach so.
Und, ja. Und auch ab und zu die jüngeren Darsteller Kölsch reden.
Ja.
Der Pfarrer hatte Hugh Hefner in den 70ern seine Brille geklaut. Von so einem Pornofahrer möchte ich eigentlich auch ganz gern verheiratet werden.
War auch schön, die Szene in der Kirche. Die Kamera fährt so die Bänke entlang, wo quasi alle Bewohner der Lindenstraße 3, wie wir jetzt endlich gelernt
die
haben.
Die wir dann später auch nochmal am Tisch sehen.
Ja, wo alle sitzen und alle so sich ihren Rollen entsprechend verhalten. Henny Schildknecht, die auch in den beiden Folgen sonst eigentlich gar nicht vorkommt, aber da auch die Schildknecht-Kinder sind gar nicht dabei, nur die Schildknecht-Eltern sitzen in der Kirche. Und Henny macht so eine sarkastische Bemerkung, ich glaube, über Elfis.
Irgendwas ist offen.
Ne, ich glaube, über Elfis Blumenschmuck.
Ich dachte,
Blumenschmuck.
Ich habe es auch nicht akustisch verstanden, aber sie kichert.
Ja. Sie lacht
und ihr Mann sagt, du wieder.
Ja, sie lacht irgendwie und dann fährt die Kamera weiter und dann sehen wir Helga, die heult, als wäre gerade jemand gestorben. Die kriegt sie überhaupt nicht ein.
Das ist echt so eine alte Emo-Braut, wa?
Na.
Emo-Helga.
Absolut.
Ich kenne ja überhaupt nicht die Geschichte, ne? Mit Helga und Willi und der Neuen und was da so später passiert.
Ja.
Aber dadurch, dass ich die jetzt so als Paar kenne und ja auch einige, ich sag mal, mehr oder weniger süße Situationen zwischen denen schon erlebt habe und wie so eine Familie, ist ja auch kompliziert, ne?
Ja.
War das für mich total traurig zu sehen, wie traurig sie ist, also dass sie nicht mehr zusammen sind.
Ja. Das stimmt. Da war ist sie wirklich, hat sie nie verwunden.
Weil wenn man, wenn ich jetzt wahrscheinlich alles geguckt hätte, was bewahre.
Was du noch gucken wirst.
Ja.
Ja.
Würde ich quasi das wahrscheinlich gut finden und auch lernen und das würde mir ja lange genug aufgebaut werden und so.
Ja.
Aber so fand ich das super irritierend jetzt. Auch, dass er war ja dann auch so grob zu ihr.
Ja.
Das ist er immer dann so grob zu ihr?
Nö, eigentlich nicht. Es gibt schon so eine, es gibt später, da wird sogar ein Lied für ihn geschrieben. Hansemann.
Willimann?
Ja. Na, auf jeden Fall, wir sind in der Folge auch kurz beim Friseur und lernen endlich mal Isolde kennen, spätere Isolde Pavarotti, die da noch…
Hat sie Luciano geheiratet oder was?
Pavolak heißt oder irgendwie sowas.
Von Pavolak zu Pavarotti?
Ja.
Okay.
Die Besitzerin des Friseursalons ist. Und bevor wir jetzt noch zum Hochzeitsessen im Akropolis kommen…
Ich habe noch eine Sache
noch eine,
davor.
Ich habe auch noch eine Sache davor, nämlich…
Wer sind die beiden Frauen mit dem Dampfkochtopf? Habe ich hier als Frage.
Meinst du Bertha und Lydia oder
ja.
Die Noltes?
Haben wir die schon mal gesehen vorher?
Nee, nur kurz im Fahrstuhl und so. Also kurz beim Rein- und Rauslaufen.
Weil ich war völlig irritiert, wo jetzt diese beiden Personen herkommen.
Na.
Was ist denn das für ein Haus?
Mutter und Tochter, die da zusammen leben und ein Leben in den 20er Jahren führen.
Okay, dann die nächste Frage.
Ja.
Es gab ja die Hochzeit in der Kirche
und
dann ist ja quasi die Party oder das Essen im Restaurant.
Mhm.
Und sie sitzen da und keiner kommt.
Ja.
Warum nicht?
Weil,
die Leute waren noch in der Kirche, wo sind die denn alle hin verschwunden?
Ja, die sind alle nochmal nach Hause, um sich umzuziehen fürs Essen und so und die Geschenke zu holen.
Aber sie sitzen so da, als wäre es jetzt so ein aufregender Punkt, dass vielleicht keiner kommt.
Die, ja, aber die haben anscheinend irgendwie gedacht, dass sie dann irgendwie schon kurz vor 7 da sind oder so und alle wollen halt, ich meine, wir sehen dann auch zum Beispiel bei Helga, dass Benny vergessen hat, das Kleid in der Reinigung zu holen und so. Dass da bei einem so ein bisschen rumpelt. Und dann kommen ja schon die Noltes, sind ja dann die Ersten, die da sind.
Ja. Also. Sie ist ein großer Fan, Verfechter von Hochzeiten. Meine Tochter hat mir dieses Glück leider noch nicht zukommen lassen.
Wir lernen diese, diese, wie heißt es, Bates-mäßige Beziehung,
ja,
Mutter-Tochter-Beziehung kennen zwischen Bertha Nolte und ihrer Mutter Lydia, die zusammen leben und wirklich in der Zeit stehen geblieben sind, sowohl was Manieren und Ausdrucksweise betrifft, als auch Einrichtung und Kleiderstil. Und das wird in der Folge 10 dann auch nochmal zum großen Thema. Aber, und daher kam dann auch, Lydia Nolte hat in dieser Folge noch diesen schönen Spruch, den ich am Anfang gesagt habe, gesagt, zwei verlorene Kriege sind kein Grund für schlechte Manieren. Aber ja, die lernen wir kurz kennen und
dass sie aber auch an beiden Kriegen schuld war.
Ja, das fällt dann dabei unter den Tisch. Ist ja auch, hat ja auch was mit schlechten Manieren zu tun, einen Krieg zu starten.
Finde ich auch.
Also, auch nicht die allerbeste Kinderstube.
Nee, also ich sag mal, da wurde mal einmal in der Höflichkeitsklasse nicht aufgepasst, als die Kriege gestartet wurden.
Auf jeden Fall ist Beate endlich da. Beate, die Beste, eine der Besten. Ich habe mich so gefreut, als ich sie gesehen habe. Beate ist irgendwie bei ihr, landet bei Elisabeth zu Hause.
Ich weiß natürlich nicht, was noch passiert. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich freuen kann, dass diese Person da ist.
Ja, das wirst du noch schmerzlich lernen.
Aber wieso? Also wird die, okay.
Beate ist der Hammer. Beate ist wirklich super.
Aber der Hammer in dieser Art und Weise, wie Else Kling der Hammer ist? Also, dass man die einfach hasst?
Nee, man kann Beate nicht hassen. Nee. Beate hassen wir nicht. Wir lieben sie sogar sehr. Beate wird sehr viel Unrecht getan. Gerade, ich will dich jetzt auch nicht zu hart spoilern.
Nee, ist lieb von dir. Aber ich möchte gerne mal darauf kurz hinweisen, dass dieser Podcast darauf basiert, dass mir Unrecht getan wird.
Beate wird viel Unrecht getan und ich schiele dabei vorsichtig nach Griechenland, aber mehr will ich dir nicht verraten, Maria.
Sie ist an der ganzen Euromisere schuld, oder was?
Ja, okay. Genau.
Naja, danke Beate.
aber es ist, Beate ist da und sie sorgt sofort für Bambule. Sie ist aus dem Internat rausgeflogen. Ihre Mutter kotzt im Quadrat, dass Beate da ist. Auch eine schöne Mutter-Tochter-Beziehung zwischen den beiden. Carsten zieht seiner Mutter das Kleid an. Weil
aber Carsten ist auch ein Serienmörder, ne?
Carsten ist wirklich gruselig und er zieht seiner Mutter das Hemd an. Das Kleid lässt sich von Carsten zumachen. Er sagt auch, oh, das ist aber wirklich ein schönes Kleid, wie aus den 20er Jahren.
Es ist ein Original aus den 50er Jahren.
Genau. Ja, genau. Mach es nicht so alt, oder was will sie damit sagen, habe ich noch nicht kapiert. Und währenddessen sitzt Beate in der Ecke und guckt denen zu und dann läuft dieser Passive Dialog, also dass Elisabeth zu Carsten immer sagt, obwohl Beate neben ihr sitzt, sag ihr, sie soll das und das machen und so.
Auch ein Klassiker.
Na, also schon, Beate ist im Raum, sofort geht Bambule los, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass sie da ist. Ja, und dann sind wir auf der Hochzeit.
Ich habe da gleich mal eine Frage.
Zur Hochzeit?
Ja.
Im Akropolis?
Mhm.
Ja.
Welche andere Hochzeit an einem anderen Ort haben wir denn zur Auswahl? Okay.
Hä?
Ja, weil zur Hochzeit im Akropolis? Ja, zu der Hochzeit habe ich eine Frage. Sigi und Elfi kriegen eine sehr alte Bibel geschenkt.
Ja.
Und warum? Also weiß Sigi, dass Yoshi ihn angeklagt hat?
Weiß Sigi, dass... Hä? Aber Sigi
nee,
hat
umgekehrt.
Yoshi
ja, ja. Nee, angezeigt. Genau, so rum. Weiß Yoshi, dass Sigi ihn angeklagt hat?
Nee, weiß er nicht.
Also es ist kein komischer, passiv-aggressiver Move mit der Bibel. Okay, dann die nächste Frage.
Ja.
Warum schenkt er die seit mehreren hundert Jahren in seiner Familie verbliebenen Bibel diesen zwei unbekannten Menschen?
Weil er ja sagt, wir haben ja keine Familie mehr. Er sagt ja, er zeigt ja auf seine
aber
Frau.
Aber es muss
sagt,
doch Leute geben, die den beiden näher stehen als Elfi und Sigi.
Offensichtlich nicht. Er sagt, wir sind die Einzigen, die irgendwie noch übrig sind.
Aber uns wird es ja verkauft wahrscheinlich, dass das so ein Guilt-Trip für Sigi sein soll, ne? So,
ja, aber kein
so
bewusster Guilt-Trip. Ja,
ja, ja, nee, aber nee. Dass das für Sigi genau. sozusagen irgendwie eine
Sigi
Sache ist.
Sigi das bereut, dass er Yoshi angezeigt hat. Aber das sagt
auch weil Yoshi auf der Hochzeit diese Gelegenheit nutzt, kurz darüber zu ranten.
Ja, ja.
Weil deswegen dachte ich kurz, dass er das weiß und dass das deswegen so ein Move
nee,
ist.
Nee, so subtil wäre Yoshi gar nicht. Also der ist so
ja, stimmt, Yoshi ist ja der sagt, es steckt jemand fest.
Ja, genau.
Immer gut, jemanden dabei zu haben, der alles merkt.
Genau. Ne, Yoshi ist da gar nicht.
Okay. Müsste ich eigentlich alle Menschen kennen, an denen die Kamera so vorbeifährt
nee,
am Tisch?
Nee,
okay.
Es gibt ein paar. Da findet auch ein wenig Foreshadowing statt auf ein paar Figuren, die noch gar nicht so, die erst später ihren großen Auftritt kriegen.
Freue ich mich richtig.
Kannst
waren alle
kannst
sehr,
du.
Sehr gut.
Kannst du dich freuen. Auf jeden Fall ist dann diese Hochzeitsgesellschaft am großen Hufeisentisch im Akropolis und dann wird die Kamera rauf und runter gefahren, Tischen, jeder hat seinen Gag, jeder lässt irgendwie seinen Kommentar los. Alle Charaktere werden nochmal so ein bisschen gefestigt. Wir sehen, dass Nosek mit einer ganz heißen Braut irgendwie da ist.
Keine Ahnung, wer Nosek war.
Der Tennislehrer.
Ja, aber wer der jetzt da war.
Und die Schildknechts machen Witze über Hochzeiten oder über Heirat und sitzen neben den Beimers Und Chris, Blond Robert Smith, sitzt neben Wolf am Klavier. Wolf hat sein Showjacket angezogen. Der Pianist.
Sein Showtuch, ja. In dem zufällig zwei Ärmel sind.
Der hat so ein super buntes Clowns-Kostüm an und ja. Sitzt damit am Klavier.
Ach, so ein Satin.
Na, und spielt irgendwelche Weisen. Und Chris sitzt die ganze Zeit einfach nur super gelangweilt daneben, aber auf der Bühne. Also ja. Als wenn sie irgendwie.
Und sitzt auch einfach so damit so einem Bein so männermäßig übergeschlagen, ja. Und sagt dann halt die andere, diese Beate, nee.
Berta, sie sagt Berta, dann Berta an. Sie sagt Berta an, weil nämlich Berta dann.
Und diesen Satz möchte ich nicht auf meine Hochzeit hören. Berta hat ein paar selbst komponierte Stücke vorbereitet, um den Hochzeitsnachmittag zu begleiten. Genau. Wenn ich irgendwas selbst komponiertes höre, flipp ich aus. Es sei denn, du hast das komponiert.
Gut, haben wir gerade nochmal Glück gehabt.
Ja, nee, das ist ja, weil das, du bist ja, du darfst, also das ist ja, aber wenn Berta kommt und mir ihre selbst komponierten Stücke am Klavier mit ihrer braunen Strickjacke vorspielen will.
Berta kommt, war das nicht ein Lied von Hugo Egon Balder?
Ist nicht Berta. Das ist Erna.
Ah ja, Erna. Es war gar nicht von Balder. Das war eigentlich, glaube ich, sogar aus dem Osten. War das nicht sogar Lippi? War das nicht von Lippi im Original?
Hat das nicht die tolle Sängerin gesungen, die gestorben ist? Helga. Erna kommt.
Helga Hahnemann, oder?
Nee.
Ich glaube, es war Lippi. Ich glaube, es war Wolfgang Lippert. Erna kommt.
Ja. Wahrscheinlich haben es alle mal gesungen.
Naja, auf jeden Fall. Ja, und dann setzt sich Berta, das ist so krass, weil ich will die ganze Zeit Grise sagen, weil sie ja später Grise heißen wird.
Das ist das, wo du mich nicht spoilern wolltest?
Also eine der Sachen, wo ich nicht spoilern will, aber da wirst du in dieser Folge auch noch krass geforeshadowed. Aber ja, sie setzt sich ans Klavier und will ein paar ihre selbst komponierten Lieder spielen und sie fängt an zu spielen und es ist so.
Ist Lippi.
Ah ja.
Aber Hugo Egon Balder hat es auch gesungen.
Ja. Und sie spielt dann ihr erstes selbstkomponiertes Lied und wir denken alle, schönes Geschenk, wäre doch nicht nötig gewesen.
Oder einfach einpacken zum später auspacken.
Vor allem, sie sagt ja irgendwie so an, so von wegen so, ja, jetzt so zum ersten Gang spielt sie, und dann müssen aber trotzdem alle so zuhören und gar keiner isst, sondern alle so, oh, müssen ihr jetzt da die Aufmerksamkeit für dieses selbstkomponierte Stück schenken.
Und dann finde ich auch gut, dass dann ein Mann an einem Tisch und ein Mann an einem anderen Tisch anfangen, sie mit einem Rassepferd zu vergleichen, da auf ein sehr gutes Blut verwiesen wird. Und der eine Mann dann sagt, dass man ihr ja Sachen wegdressieren kann, wenn sie sich nicht benimmt.
Also die beiden Männer, von denen du sprichst, nur um die Lindenstraße-Leute reinzuholen, sind der alte Grise und Nosek, der gegenüber am anderen Tisch sitzt. Und Nosek vergleicht sie mit einem Pferd und Grise sagt, man merkt, dass Grise sich gerade in sie verliebt, wie sie da am Klavier ihr selbst komponiertes Stück spielt und sagt, ja, aber sie ist ein Rassepferd.
Der Opa.
Ja, genau. Man merkt, dass er
gerade. Und mit dem ist sie dann zusammen? Nee.
Warte doch einfach mal.
Wer heißt Grise mit Nachnamen?
Der Opa.
Nee, aber später? Berta oder Erna?
Nee, Berta. Also, es gibt gar keine Erna, wir sollen jetzt Erna sein.
Und hat der Opa noch einen Sohn?
Erna kommt. Wer, Grise?
Ja.
Nee.
Also die beiden heiraten dann?
Ja.
Aber der ist doch 5000 Jahre alt.
Aber er ist ein Mann von Welt.
Okay, das heißt also, dass der Mann, der sie gesehen hat und gesagt hat, dass sie wie ein Pferd ist mit sehr gutem Blut, der man Sachen wegdressieren kann, dann das wahnsinnige Glück hatte, sie später vor den Altar zu führen.
Ja.
Lindenstraße hat einfach viel getan für die Frauen, für den Feminismus. Man merkt, die Drehbücher sind geschrieben mit so einer Idee von, was können wir heute tun, damit es den Frauen morgen besser geht.
Moment,
wir könnten
Moment, wir könnten ihnen Sachen, die wir nicht mögen,
wegdressieren.
Da setzt du falsche Maßstäbe an. Wir sind Mitte der 80er und die Lindenstraße bildet ab. Und das ist, damals sind solche Dialoge halt vorgekommen.
Ich denke, die Lindenstraße ist so wahnsinnig
progressiv, ist sie auch. Aber weil auch niemand zu der Zeit abgebildet hat.
Ich bild auch gleich mal ab hier. Aber lass uns mal fertig werden mit der Folge.
Ja, fertig. Auf jeden Fall ist dann Blond Robert Smith ist die ganze Zeit schlecht und sie sagt Chris ist die ganze Zeit schlecht und sie geht dann aufs Klo und kotzt. Das freut dich ja immer besonders, wenn in Serien und Filmen gekotzt wird.
Ja, ist immer mein Lieblingsmoment.
Und dann kommt die alte Sarikakis rein und sagt irgendwie so, ich kann kein Griechisch nachmachen.
Nee, und versuch's bitte auch
also,
nicht.
Wenn ich das,
und nennen sie auch nicht die alte Sarikakis.
Also Mutter Sarikakis kam mir rein und sagte irgendwie so, ach, wenn ich das sehe, da erinnere ich mich bei meinen 5 Kindern irgendwie, da war mir auch immer schlecht und so.
Und der Gag ist, dass man normalerweise, wenn eine Frau relativ, ohne zur Story dazu zu gehören, kotzt irgendwo, denkt man ja immer sofort, sie ist schwanger.
Ja.
Außer bei Blonde Robert Smith, weil die einfach immer säuft. Dachte ich, na klar, kotzt die andauernd.
Ja.
Habe ich überhaupt nicht an schwanger gedacht.
Ja. Sie auch nicht, wie sich dann herausstellt. Da haben Blonde Robert Smith und du gleich gedacht. Denn, ja, da sagt sie, was, ich schwanger? Und das ist, glaube ich, der Cliffhanger, ne?
Mhm.
Ja.
Sie hat Angst, dass sie kleine Gin-Fläschchen bekommt.
Damit gehen wir aus der Folge raus und sind dann direkt in die nächste Folge
Gin
eingestiegen.
Und seine Folgen.
Folge 10. Ding, 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 ding.
Featuring Berthas 2,5-stündig andauernder Lebensgeschichte, die kleine Flöter, Piano-Flirt gone wrong und renommieren.
Oh, das hast du ja aufgeschrieben.
Nee. Ja, Nils.
Hast du nicht immer, so Quote of the Month oder so?
Beim letzten of the Month. Beim letzten Mal war es, da steckt jemand fest, immer gut, jemanden dabei zu haben, der. Und hier ist es, warte mal. Tu doch nicht so tragisch. Das ist eigentlich ein sehr guter Spruch, den ich ab heute benutzen möchte.
Das stimmt, der ist schön. Ja, Gin und die Folgen heißt die Folge. Und dann ist natürlich sofort nach der letzten Folge klar, worauf da angespielt wird, denn Chris liebt ja besonders Gin.
Finde ich auch so komisch, dass wir hier so einen Alkoholismus gezeigt bekommen und der aber unbedingt auf eine besondere Alkoholart festgelegt werden muss. Also auch der Arzt fragt sie ja, was ist ihr Getränk? Whisky? Und sie sagt so, nee, Gin, als wäre das irgendwie, ist doch scheißegal. Komisch, dass Gin irgendwie die ganze Zeit so rausgestellt wird. Das gefällt mir nicht.
Aber da war die Lindenstraße halt extremer Vorreiter, weil heute sind alle Leute so, oh, ich habe zu Hause 10 verschiedene Gins aus dem Schwarzwald und so. Und,
10 Gins aus dem Schwarzwald.
Ja. Und damals war das noch, hat die Lindenstraße erkannt, dass Gin mal eine Sache wird.
Ich habe direkt eine Frage zum Einstieg der Folge.
Mhm.
Wer ist denn dieses Afrika-Pärchen am Anfang? Wer sind die denn beide plötzlich?
Welches Afrika-Pärchen?
Na, wo der Typ ein paar Wochen nach Afrika geht.
Ach so, das ist ja die Pavarotti, also die Besitzerin des Friseurladens.
Isolde.
Ja.
Isolde ist übrigens ein cooler Name.
Isolde und
klingt
ihr damaliger.
So mittelalterlich.
Ich weiß aber nicht, wie ihr Mann hieß damals, der anscheinend irgendwie beim Film arbeitet.
Und der ja offensichtlich was mit seiner dunkelhaarigen Assistentin hat. Also Entschuldigung.
Das stimmt, er ist relativ schlecht daran, das zu vertuschen.
Ja. Warum muss denn deine dunkelhaarige Assistentin mitkommen? Wovon sie denken, ne? Bestimmt aus überhaupt keinem Grund. Aber sie ist angeblich die beste Tonassistenz in der Branche, das wissen alle.
Na, aber wie wir schon zu Beginn der Folge muss er abreisen nach Afrika. Fraglich, ob er jemals wieder zurückkommen wird. Keine Ahnung, der Typ sagt mir auch gar nichts. Deswegen habe ich das Gefühl, dass der vielleicht da in Afrika irgendwie umkommt oder so. Oder
ja,
durchbrennt.
Oder, ja, eben mit seiner Assistentin da abhaut.
Auf jeden Fall muss Isolde ihn verabschieden. Und dann sind wir in der Arztpraxis und da kommt dann Chris zur Untersuchung.
Eine Minute zu spät.
Wird aber aufgerufen von Elisabeth.
Wird super hart durchgeschämt.
Genau, also erstmal ruft Elisabeth sie auf, sie ist noch nicht da. Dann sagt sie, wo ist sie denn? Na, dann kommen sie. Dann nimmt sie den Nächsten ran, geht die Tür zu, dann wartet sie mit der Tür auf und Chris kommt rein und setzt sich vorne hin, um zu warten. Ist natürlich wie immer papageienmäßig angezogen.
Und setzt sich auch auf den Tisch anstatt auf den Stuhl, so breitbeinig und so super provokativ. So, hey, guck mal, wie punkig ich bin.
Sie setzt sich auf die Lesezirkelhefte.
Ja, und wir wissen alle, was das bedeutet.
Wer setzt sich denn bitte auf die Lesezirkelhefte? Ja, auf jeden Fall
Zirkel im Schritt, schlechte Laune kommt mit.
Ja, das ist keine Manieren, aber zwei Weltkriege starten, oder wie auch immer der Spruch heißt.
Ja, genau so heißt es.
Und dann sitzt sie da. Und ja, und dann kommt irgendwann Elisabeth raus und dann will sie einfach direkt reingehen und sagt, was wollen Sie denn? Und sagt, ja, ich habe da einen Termin. Und sagt sie, es ist 1:01.
Und dann guckt sie auch so an ihr runter.
Genau.
Sie haben hier überhaupt keinen Termin verdient.
Ja.
Weil wir behandeln nur ordentlich angezogene Menschen.
Sie müssen jetzt schön warten.
Und ich finde, dass sie mit ihrer Frisur den Optik-Shaming-Modus mal ganz low halten sollte.
Elisabeth, es gibt eine Stelle, gerade eben in der Folge 9 war das, glaube ich, gibt es so eine Szene, wo man sie so weit im Zimmer stehen sieht.
Ja, und dann so, und nur quasi ein bisschen ihre Silhouette, weil hinter ihr Licht ist.
Und da sieht sie wirklich aus wie ein Pilz. Es sieht wirklich aus wie diese Pilze, die es damals so für 5 Pfennig am Bütchen gab, die
auch
man
so
gerne
übertrieben
gegessen hat, diese Schaumpilze.
So übertrieben halt,
total,
ne, diese Form.
Naja, das ist echt krass.
Und wenn sie sich hübsch macht, macht sie die so komisch hoch, da sieht es gut aus.
Das stimmt. Aber wenn sie runterhängen, sieht es nicht so gut aus.
Aber sie ist so ein bisschen, sie hat so einen Mitte-Style. Sie hat so eine etwas weiteren Stoffhosen an, dann so ein Hemd in die Hose gesteckt und verschieden große Ketten um.
Ja, aber ich finde den Mitte-Style eigentlich eher Henny.
Henny. Nee, ich finde sie mehr.
Ja?
Weil sie ist so ein bisschen, sie hat so dieses nerdige 80er Jahre.
Ja.
Und Henny hat so dieses schicke 80er Jahre. Das sieht man nicht so oft, finde ich.
Ja. Leider, eigentlich ist das viel besser als das
Nerdige. Viel besser. Also.
Auf jeden Fall, Dr. Dressler rettet den Tag, weil er Mitleid mit Chris hat und weil er irgendwie sagt, ja, sie sind schwanger und sie so untersucht hat und dann irgendwie so auch ihm klar ist, dass die jetzt nicht so die Mutter des Jahrhunderts wird und er hält hier so ein bisschen so einen Vortrag, aber er versucht auch gleichzeitig so ein bisschen Verständnis zu haben und so. Und ich finde es irgendwie ganz.
Er lobt sie auch, dass sie es alleine geschafft hat, von Drogen wegzukommen.
Ja, ich finde es irgendwie ganz gut, wie er mit ihr umgeht.
Mit
er nimmt
Drogen
sie
war
ernst.
Doch auch mal was.
Ja. Aber er nimmt sie irgendwie ernst. Das, ich
aber
das
er ist mir immer ein bisschen zu aggressiv.
Ja, aber das ist so eine Ruppigkeit. Das finde ich nicht aggro. Aber
ich habe das Gefühl, er hat so eine allgemeine. So eine Überheblichkeit gegenüber Frauen und jüngeren Menschen. Weißt du, so, dass er quasi mit Leuten, mit Männern in seinem Alter geht der viel mehr auf Augenhöhe um als mit Frauen und jüngeren Leuten. So, da ist er immer so ein bisschen, du weißt es eh nicht besser. Klar ist er jetzt in dem Fall auch verständnisvoll und lobt und so, aber ist ja auch alles so ein bisschen von oben herab. Er ist halt immer so quasi der das letzte Wort hat und so, ihr mit euren Faxen, ich kläre das jetzt so.
Ja, er ist natürlich so ein alter Knochen, aber dafür ist er, finde ich, sehr verständnisvoll, auch so allen
vielleicht
anderen
wird er
Leuten
das noch,
so.
Aber bis
nee,
jetzt
ich fand das
ich
in
das
der Folge, fand ich ihn jetzt so mit Chris, dieses Gespräch irgendwie.
Ja, ich fand es auch besser, als ich erwartet habe. Ich dachte auch, dass die jetzt so sich einen ewigen Vortrag anhören muss und so. Aber was halt für mich überhaupt nicht ging, ist, dass nachdem er ihr mitteilt, dass sie schwanger ist, also er teilt es ihr mit dem Satz, ihre Vermutung war leider richtig.
Ja.
Das fand ich total daneben.
Ja.
Du sagst doch nicht zu einer Frau, der du gerade sagst, dass sie schwanger ist, dass sie leider schwanger ist.
Ja, aber wer weiß, wie sie ist. Ich meine, sie will es ja nicht.
Aber ist doch egal. Das weiß er in dem Moment nicht.
Ja.
Er sieht sie halt und denkt so, na, dein Leben ist doch eh verfuscht. Irgendwie, du bist Säuferin. Du siehst, guck mal, wie du aussiehst. Und wir wollen alle nicht. Die Gesellschaft will nicht, dass du ein Kind hast. Und du ja auch nicht.
Aber es kann ja sein, dass als sie sich hat untersuchen lassen, sie gesagt hat, oh Gott, ich glaube, ich bin schwanger. Oh Gott, ich
ja, nee, du
Fall
brauchst ja jetzt
sein.
Nicht Sachen
bitte
reindeuten, nicht die gar nicht da sind. Also das ist, ich schließe nur aus dem, was mir erzählt wird,
ja,
was
ich
sehe.
Aber ich schließe das daraus, dass er dann das leider sagt.
Naja. Nee, sie fragt ja auch, warum leider. Und das zeigt mir ja, dass es nicht eine Vorgeschichte ist.
Verstehe. Na gut, okay. Hast du recht.
Aber ja, also der weitere Verlauf des Gesprächs war netter, als es der Anfang versprochen hat.
Ja. Ja, das fand ich dann, das fand ich irgendwie ganz okay. Und er hilft ihr ja dann auch, so weit es in seiner Macht steht sozusagen. Er gibt ihr dann so einen Beratungstermin, den sie ja machen muss, bevor sie abtreiben kann. Und sagt dann auch, und kommen Sie zu mir, wenn Sie irgendwie nochmal Hilfe bei dem Suchtproblem brauchen und so.
Mir fällt gerade auf, dass ich eine ganz allgemeine Frage zur Folge 9 hatte, die ich vergessen habe.
Was denn?
Darf ich das noch machen?
Na, aber unbedingt.
Ich habe hier stehen, waren Menschen und Gespräche in den 80ern wirklich so? Ich finde, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, dass wenn wir jetzt zurückreisen würden in die Zeit der Römer oder ins Mittelalter, wenn wir jetzt Zeit reisen könnten, also auch wenn wir die Sprache verstehen würden und die auch sprechen könnten, könnten wir uns trotzdem mit niemandem richtig normal unterhalten, weil wie man gesprochen hat, wie man gedacht hat und wie Dinge passiert sind, einfach total anders sind von denen, wie es heute ist und wir das aber auch nicht vermuten oder erklären können oder so. Also dass quasi Dialoge passiert sind oder Menschen auf Sachen reagiert haben, die für uns heute gesunder Menschenverstand, weil sich so eine Gesellschaft auf so eine Art Code geeinigt hat, wie wir einfach miteinander umgehen.
Ja.
Oder auch wie wir auf Sachen kommen im Gehirn. Also Denken hat sich total verändert.
Ja.
Und aber natürlich haben wir es alle zusammen verändert, deswegen funktioniert es auch für alle. Und deswegen hat man auch immer das Gefühl, so war es schon immer.
Mhm.
Und dass wir uns mit denen nicht unterhalten könnten, weil die überhaupt nicht verstehen würden, was wir sagen, also ja, was wir meinen, ja, was, ja, was wir wollen. So. Ja. Und ich frage mich.
Also ich kann schon, soll ich direkt oder?
Ja. Warum? Also, weil ich nichts macht da Sinn.
Also erstmal.
Ich denke die ganze Zeit und vor allen Dingen, das ist noch die eine Sache, ja, was mich richtig fertig macht bei dieser Serie, was ich auch wirklich unangenehm finde, ist, wie wahnsinnig Psycho und alle so serienkillermäßig dargestellt werden, andauernd starrt einer in den Spiegel und sagt was sehr langsam oder kommt super creepy und ist dann super aggressiv. Also alle sind auch so schlecht drauf miteinander,
ja,
und auch so, wie gesagt, so passiv-aggressiv die ganze Zeit. Und ist das eine, weil du sagst ja, dass die Lindenstraße abbildet,
ja,
aber das, also wie, also ich möchte, war München einfach, ist das irgendwie der Höllenschlund oder was?
Also, wenn du jetzt mit einer Zeitmaschine in die 80er Jahre reisen würdest, ja, dann würde man dich verstehen. Ja. Da kann ich dich schon mal beruhigen.
Aber nicht die Leute in der Lindenstraße.
Da kann ich dich schon mal beruhigen.
Ich war nicht unentspannt deswegen. Doch, bin ich.
Nee, aber ich meine, die Lindenstraße ist natürlich gerade am Anfang. Man merkt, dass es noch an vielen Ecken und Enden rumpelt und humpelt und noch gar nicht eingespielt ist, eingefahren ist, dass da noch sehr viel Overacting stattfindet. Gerade die 80er waren eine Zeit, in der irrsinnig viel overgeacted wurde. Also wo Schauspieler lange Blicke in eine Richtung für eine Unterstreichung von Deepness gehalten haben. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert, gerade im Spiel, im Film. Aber das war damals noch sehr en vogue, so zu spielen. Und das war, ich meine, viele kamen aus dem Theater und so, die bei der Lindenstraße angefangen haben. Da ist Schubert eh für die letzte Reihe und haben das so ein bisschen damit reingebracht. Und diese Produktionsabläufe haben ja von Anfang an oft wenig Zeit gelassen, jetzt groß zu proben oder so. Also, dass man jetzt alle Szenen irgendwie groß einstudiert.
Aber alles wird halt so gespielt, als hätte sich keiner lieb.
Ja, das wurde, glaube ich, von vielen Schauspielern für Tiefe gehalten, das so zu spielen. Nicht für mangelnde Liebe.
Das heißt, dass wir beide keine Tiefe in unserer Beziehung haben?
Du weißt ja nicht, wie ich dich anstarre, wenn du schläfst.
Okay.
Nee, das ist ja, also erstmal ist Lindenstraße ja Fiktion, weiß nicht, ob du das wusstest, ist ja keine Doku.
Mir wird hier die ganze Zeit erzählt, dass die Lindenstraße abbildet.
Ja, das stimmt, aber deswegen ist sie trotzdem noch keine Doku.
Zum Glück. Ja. Naja, lass uns mal weitermachen. Das war aber so eine allgemeine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich quasi überhaupt nichts als real empfinde, weil alles ist so bedrohlich und unangenehm.
Es ist tatsächlich so ein bisschen 80er-Spiel.
Ich verstehe auch übrigens ein bisschen dieses, dass natürlich, dass es Drama immer geben muss, ne? Dass man deswegen auch natürlich die Konflikte extrem kondensiert darstellt, damit wir was erzählt bekommen. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es auch mal irgendwie, das auch mal sozusagen Willi Tenners Familie zum Beispiel sich auch mal ein paar Wochen super gut versteht und wir dann als Familie vielleicht alle mal einen Lehrer hassen oder so. Also weißt du, das ist mal so eine, dass sich mal Leute verstehen.
Ja, also wie gesagt, es hat dieses 80er-Jahre-Spiel, das noch extrem von diesem deutschen 70er-Jahre-Film beeinflusst war und aus der Ecke ja auch Geißendörfer, der die Lindenstraße gemacht hat, kommt. Also sprich, solche Leute wie Schlöndorff, Fassbinder und so diese Schule, das war ja alles so eine Gang, Geißendörfer und so, die haben alle so zusammengehört und da kam der Macher der Lindenstraße sozusagen her. Deswegen hat das diesen Geist natürlich noch ein bisschen mitgetragen, so dieses alles ist so ernst und dramatisch und so. Und das haben die dann im Laufe der Jahre, das werden wir dann in den nächsten Folgen wirst du das miterleben, wurde das immer mehr aufgebrochen, auch durch Charaktere, auch diese Charaktere wie Beate oder später Zorro oder so, die dann da viel mehr Lockerheit in die Lindenstraße gebracht haben.
Ich hoffe, aus tiefstem
Herzen. Du bist
ja
richtig zusammengezuckt, als ich Zorro gesagt habe.
Dass Zorro ein Charakter ist, der mit einer schwarzen Maske und einem Pferd in der Lindenstraße ankommt. Alles andere empfinde ich als persönliche. Das wäre jetzt gerade mein einziger Lichtblick, dass wir uns auf Zorro freuen können.
Also du kannst dich auf Zorro freuen. Ob das der Grund sein wird, weiß ich allerdings nicht.
Und
aber,
wie lange freue ich mich noch auf
aber den? Auch der Pavarotti und so. Also da kommen sehr schöne Sachen.
Ja, das aber wird mir hier die ganze Zeit versprochen. Jeder neue Charakter, der dazukommt, ist genauso bekloppt wie alle,
die schon halt, da sind. Es ist halt noch beeinflusst von dieser großen alten Schule.
Ich habe auch übrigens hier in der Folge 10, ja, gibt es diese Szene, wo Beate bei Blond Robert Smith klingelt und ihr ein kleines Geschenk gibt für jemanden, wo ich vergessen habe, für wen es ist.
Ja.
Und Beate auch wirklich da in dem Fall hart durch sehr, sehr gute Schauspielkunst besticht.
Das stimmt. Und auch wieder mega kölsch redet.
Jedenfalls Elisabeth, der geht's nicht gut.
Nee. Und ihr geht's sogar so sehr nicht gut, dass sie unter der Trockenhaube heult.
Nee, nicht Trockenhaube, die macht ihr doch gerade die Lockenwickler raus.
Ja, aber
raus.
Die Szene fängt damit an, dass sie so, Trockenhaube, okay, die Föhnhaube noch.
Aber sie heult, also sie bricht ja völlig zusammen.
Ja.
Und du siehst aber die ganze Zeit die Friseuse einfach nur so, super cool bleiben, überhaupt nicht so trösten, sondern nur so ein Spruch, kleine Kinder machen kleine Probleme, große Kinder machen große Probleme, sagt man ja. Und die Masse, die bricht völlig zusammen.
Ja.
Also die heult richtig laut und ihr ganzer Körper wird durchgeschüttelt. Und sie sagt dann irgendwann nur, wir könnten hier eine Hilfe gebrauchen. Sag mal, wollen Sie nicht Ihre Tochter hier vorbeischicken?
Ja.
Also es ist so sehr, sehr empathisch.
Naja, ich glaube, man weiß in der Lindenstraße mittlerweile, dass Elisabeth sehr nah am Wasser gebaut ist. Die ist ja eh so eine kleine Drama-Queen. Und deswegen nimmt das wahrscheinlich niemand mehr so wahnsinnig ernst. Und ich fand die auch ganz witzig, die Szene. Sie war nicht so witzig gemeint, aber was ich an der Szene irgendwie so lustig fand, und da kommen wir wieder auf deine Frage von eben zurück, ist, dass man richtig gemerkt hat, wie Elisabeth vorher, bevor sie die Szene gedreht haben, sich so gedacht hat, ja, jetzt muss ich mich konzentrieren, dann lege ich da alles rein, ich lege jetzt alles in diese Szene, ich werde hier jetzt so richtig zusammenbrechen und werde versuchen, diesen Text so wenig informell, weil eigentlich alles, was sie erzählt, ist ja eigentlich Infotext, wie man das immer so nennt, bei so Drehbüchern, der irgendwie so ein bisschen Handlung erklären soll und vorantreiben soll und so. Und das ist halt so schwierig, weil sie Infotext in der Heulszene irgendwie rüberbringen muss. Und man merkt so richtig, wie sie versucht, das so subtil wie möglich zu machen und es halt so null subtil ist. Und das fand ich wahnsinnig lustig. Da ist so ein bisschen.
Die einen finden es lustig, das war die anderen nicht.
Schönes Scheitern. Naja.
Aber dann kommt ja der quasi größte Teil dieser Folge,
ja, genau,
den ich überhaupt nicht verstanden habe. Also pass auf.
Ja.
Ich fasse mal kurz zusammen.
Mach das. Ich lehne mich mal zurück.
Ja. Der Pianist und seine Freundin Blond Robert Smith.
Wolf
und Chris.
Ja.
Wow.
Wolf Drehwitz.
80er die Namen. Blond Robert Smith ist ja schwanger und erzählt es ihrem Freund. Und erstmal reagiert er natürlich total cool drauf, wie alle Männer reagieren sollten. Warum hast du nicht besser verhütet? Absolut richtig.
Ja.
Keine Verantwortung. Sie sagt dann auch, du hättest ja auch besser verhüten können.
Ja.
Darauf geht es ja auch gar nicht weiter ein.
Stimmt.
Das ist immer so ein Vorwurf, der in Filmen oft kommt, den ich immer gut finde, dass Männer ja meinen Samen, den spritze ich überall hin, wo wir nicht bei drei auf dem Baum ist. Ihr müsst euch in Plastiktüten einwickeln, damit ich euch nicht schwängere.
So werden wir armen Männer ja erzogen.
Ah, ich nehme dich gleich in den Arm, aber ich zähle noch zu Ende. Also es ist ja im Prinzip eine krasse Situation, wenn ein Partner dem anderen erzählt, dass er schwanger ist. Das ändert ja unter Umständen das ganze Leben.
Ja.
Sie gießt sich natürlich daraufhin erstmal einen Gin ein, trinkt ihn aus einem Wasserglas, zittert auch total und brüllt irgendwie rum, dass der Arzt ihr schon gesagt hat, sie soll aufhören zu trinken und dass die Beratungsstelle, sie war also bei der Beratung, das auch gesagt haben und alle halten sie irgendwie für eine Säuferin, die irgendwie kurz vorm Kollaps steht. Das erzählt sie, während sie super krass zittert.
Ja.
Zittern hätte sie vielleicht einfach sich mal einen Abend vorher nochmal Zeit nehmen sollen, um zittern zu üben, aber das ist eine andere Geschichte. Und und sie bricht halt quasi total zusammen, weil das ist ja auch eine harte Situation. Sie ist, und sie will auch abtreiben und so. Und und ihr Freund reagiert scheiße. Sie ist damit völlig überfordert.
Ja.
Sie ist Alkoholikerin. Also es ist wirklich eine richtige Kacksituation.
Ja.
Und in so einer Situation macht er das einzig Richtige, hört ein Lied aus einer Nachbarwohnung, geht dahin, lernt Menschen kennen und bleibt da 3 Stunden zum Kaffee. Das ist die einzig logische Reaktion, die auf so ein Gespräch, und das meine ich halt, nichts macht Sinn. Er steht einfach auf, lässt sie weinen, zittern, schwanger liegen.
Ja.
So wie in dem Film Ab, wenn die Hunde eine Katze hören. Katze?
Ja.
Hört ein Lied aus dem Affen und klingelt da einfach und lädt sich selber zum Kaffee ein. Bei Berthas Mutter, die sehr streng auf das höfische Protokoll besteht in allem, was sie tut.
Das stimmt.
Ja. Und Und dann sitzen die da und trinken Kaffee. Berthas Mutter mit Bertha, der Mutter, und ich weiß nicht, wie die Mutter heißt.
Lydia.
Lydia. Lydia?
Ja.
Ist ja fast ein moderner Name. Und Herr Drewitz,
ja.
Lydia und Beate trinken auf der lautesten Couch der Welt Kaffee. Nochmal fette Props an die Requisite, dass sie eine Couch genommen haben, die jedes Mal, wenn sich einer bewegt, so laut knarzt.
Ja, das ist ja Absicht.
Ja, total. Kam mir genauso vor.
Sie erzählt ja, dass sie die Möbel und alles so geerbt haben von...
Wahrscheinlich haben sie die Sound sogar im Nachhinein eingefügt.
Wahrscheinlich. Ja,
oh, ich flippe aus. Und sie erzählt 2,5 Stunden lang ihre und Beates Lebensgeschichte.
Ja.
Berthas.
Ja.
Nicht Beate.
Nee.
Und das, finde ich, macht alles einfach total Sinn. Also, und dann erzählt er ihr auch, dass er nicht zunehmen darf in seinem Geschäft.
Ja.
Und dann fragt sie ihn, was er ist, und er ist Musiker.
Ja. Hab ich auch nicht
Seit wann
kapiert.
Dürfen denn Musiker nicht zunehmen? Na. Ich dachte, das ist.
Da muss wohl jemand mal dringend bei den Weather Girls anrufen.
Ja, lieb von dir. Süß. Ich finde auch total gut, dass. Leute, bitte schickt nur Nils E-Mails und nicht mir deswegen.
Ich habe es doch nicht gesagt, ich habe es doch jetzt nur darauf
Siehst
gezogen.
Ist jetzt ein bisschen peinlich?
Nee, ich habe es doch nur darauf gezogen. Ich habe es doch nicht gesagt. Weil die sind ja sehr erfolgreich.
Ja.
Und die waren das erste Interview, das ich jemals geführt habe in meinem Leben.
Ja, ist gut jetzt, Nils. Das erste Interview, was ich jemals geführt habe, war mit dir. Ja, pass auf. Und als würde diese Geschichte nicht schon so, weil in der anderen Wohnung liegt seine schwangere Freundin,
ja,
und heult. So.
Ja.
Und was er dann aber macht als nächsten Move, um, ja, das quasi wieder gut zu machen, ja, ist, dass er Bertha nimmt, mit ihr in die Wohnung.
Nee, das stimmt nicht. Bertha kommt nach, sie bringt ihm ja die Note.
Ah ja, okay. Dass er mit Bertha sich ans Klavier setzt, während seine schwangere Freundin neben ihnen beiden auf dem Bett liegt,
ja,
und mit ihr flirtet.
Ja.
Und Bertha hat auch Probleme. I give you that.
Ja.
Und er ist super einfühlsam. Soll ich Ihnen Cognac setzen? Sich doch, ach Mensch, was ist,
ja,
denn los mit,
ja,
ihm? Und will sich das alles anhören und ist total liebevoll zu ihr. Und Blond Robert Smith mit seinem Kind schwanger, mit seinem Gin voll,
ja,
liegt neben den beiden auf dem Bett.
Ja.
Ich verstehe diese ganze Situation nicht. Entweder ist er der größte Wichser der Welt,
ja,
oder jemand, der das Drehbuch für diese Folge geschrieben hatte, hatte einen Schlaganfall,
ja,
und hat irgendwann gemerkt, wieso sind denn die beiden Storylines zusammen?
Ja.
Weil ich finde, das, was Bertha passiert, hätte man jemand anders hinschicken können,
ja,
und das erzählen können.
Ja.
Warum musst du denn ihn aus dem Gespräch mit seiner schwangeren Frau rausholen?
Ich muss tatsächlich auch sagen.
Ich habe hier in Großbuchstaben stehen, was ist hier los?
Ich muss tatsächlich auch sagen, diese Folge ist irrsinnig seltsam geschrieben. Also ich weiß nicht, ob da ein Darsteller ausgefallen ist und man dann am Set irgendwie schnell umgeschrieben hat und improvisiert hat oder so, aber da stimmt wirklich irgendwas nicht, weil diese zwei Storylines, wie die verwoben sind, macht wirklich gar keinen Sinn. Also gar nicht, so ganz
Stellt
hart überhaupt
Stellt euch mal vor,
nicht.
Ihr würdet mit eurem Freund streiten und der hört ein Lied, steht auf und geht raus, geht irgendwo Kaffee trinken, kommt,
na,
dann wieder und setzt sich danach mit der neuen Person, die wildfremd ist, bei euch ins Wohnzimmer und spielt Klavier mit ihr.
Genau.
Und ich hab übrigens auch geschrieben, ist Blond Robert Smith gestorben und jetzt ein Geist? Weil niemand hat sie gesehen.
Ja.
Und niemand hat auf sie reagiert.
Doch, doch, weil sie lacht ja dann einmal über den Namen Bertha. Und dann macht Bertha so eine abfällige Bemerkung über sie.
Genau, das fand ich auch noch so eine Oberfrechheit. Naja. Du hast recht. Ich denke, können wir uns mal bitte kurz auf die alkoholkranke,
naja,
Schwangere,
genau,
konzentrieren?
Das ist tatsächlich wahnsinnig seltsam. Also da stimmt irgendwas,
ja,
nicht. Da muss irgendwas beim Schreiben oder so schiefgelaufen sein. Beim Fax vielleicht irgendwie die Seiten falsch verschickt oder so. Weil da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist total seltsam in dieser Folge, weil das hinten und vorne nicht zusammenpasst, was die da erzählen wollen.
Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, dass du mir zustimmst.
Ja, nee, aber das ist wirklich, ich habe es auch überhaupt nicht kapiert. Er geht ja, also er ist so einfühlsam zu Bertha, und sagt, ja, erzählen Sie mir Ihre Probleme auch und so, aber es gab ja keine Situation, die das irgendwie erklärt hätte, dass er jetzt irgendwie Blond Robert Smith irgendwie groß bestrafen will.
Ich habe auch das Gefühl,
so,
hat er sich sofort in sie verliebt? Will man uns jetzt sagen,
ja,
dass
das,
sie beiden?
Naja, weil, ja, das habe ich auch gedacht kurz, weil ja vorher, als er in der Wohnung ist bei Bertha und ihrer Mutter, da wird ja so ein bisschen verkauft, als würde die Mutter ihn als potenziellen,
genau,
Kandidaten,
genau,
für Bertha,
ja, ja,
abchecken. Genau. So, was machen Sie denn so?
Ja, und erzählt ja, sie lobt ja Bertha, so was sie alles geschafft hat im Leben. Genau. Und da kommt ja dieses Wort, was ich aufgeschrieben habe. Sie kann ja mit nichts anderem mehr renommieren.
Ja, genau.
Also angeben oder so, ne, heißt das. Genau. Das habe ich überhaupt in dem noch nie gehört. Das fand ich auch so lustig.
Du lernst immer wieder Deutsch in der Lindenstraße. War letztes Mal auch schon mal, sowas.
Ich lerne immer wieder Deutsch im Leben mit dir, Nils.
Das war Vakanzen? Nee, was hat Hansemann hat irgendwie sowas gesagt. Oder Helga hat sowas gesagt. Da ging es um Einkäufe. Du nimmst doch jede Gelegenheit oder
ja,
so.
Ja, und zwar haben sie einfach das englische Wort Deutsch ausgesprochen.
Nee, aber hat uns ja sogar jemand ein Foto geschickt und das in irgendeiner Fußgängerzone gesehen, wo das an einem Laden auch stand. Das gibt es auch als deutsches Wort sozusagen, so wie sie das benutzt.
Ja,
Occasion?
Ja, Occasion.
Occasion.
Genau, Occasion.
Ja, genau,
eine Occasion.
Ja, genau.
Also Leute, beruhigt euch mal wieder. Ich lerne hier keine deutschen Wörter, sondern ich lerne hier witzige Wunderwörter.
Na, auf jeden Fall ist dann, also es wird schon so erzählt, dass da vielleicht was laufen soll zwischen Bertha und Wolf, was sowieso weird ist, weil wir am Ende der letzten Folge den zukünftigen Grise gesehen haben. Also, aber es weiß jetzt natürlich eigentlich noch keiner.
Und für,
aber
für die shippen wir ja auch gerade total. Also da wollen wir ja richtig doll, dass er sein dressiertes Pferd bekommt.
Das ist in der Rückschau irgendwie komisch. Aber auf jeden Fall ist da diese komische Kuppelsituation, die aber versucht wird, in eins zu bringen mit dieser Chris ist schwanger Situation, was halt gar nicht zusammenpasst an Storylines. Und jetzt, man könnte jetzt auch nicht so sagen, so, ja, im Leben passt halt nicht alles zusammen, weil es halt auch für das Leben wahnsinnig unrealistisch wäre, dass diese zwei Geschichten sich so kreuzen, weil so einfach gar keine Menschen miteinander reden oder umgehen oder so. Also es macht auch aus den Figuren heraus überhaupt keinen Sinn, so zu agieren, wie sie das alle tun in dieser Folge. Deswegen, da stimmt irgendwas nicht. Es gibt ja dann, glaube ich, auch sogar in der Folge die Szene, wie dann Chris irgendwie zum Mülleimer geht, um den Alk wegzuschütten und wegzuwerfen.
Und er ist dann
auch
super sauer.
Und er kommt hinterher und ist sauer, dass sie den Alk wegwerfen
will. Alle wollen,
dass
sie aufhört zu trinken und jetzt ist er wütend, wenn sie den wegkippt und stößt sie dann auch so weg, dass sie nimmt ihr die Flaschen weg. Ich denke, ihr seid doch alle irgendwie nicht ganz dicht oder was?
Also irgendwas ist da, ich finde es auch wahnsinnig unbegreiflich, was da irgendwie alles passiert. Allerdings gibt es eine schöne Szene. Und zwar, als Bertha wieder weg ist, beziehungsweise ich glaube, da sitzt sie in der Küche mit Wolf und plagt ihm ihr Leid. Weil Berthas Problem ist nämlich, dass sie zu unmodern ist. Sie ist gerade gefeuert worden. Ach genau, das erzählt sie ihm ja. Sie ist gerade, beziehungsweise sie war auf einem höheren Posten Abteilungsleiterin oder so und ist jetzt wieder downgegradet worden in dem Betrieb, in dem sie arbeitet. Denn sie arbeitet in einem Wäschegeschäft. Und der Chef hat gesagt, dass sie zu unmodern ist, um Wäsche zu verkaufen. Sie schreckt die Leute ab.
Sie ist nicht frech und kess oder
genau, weil sie nämlich immer so super hochgeschlossen ist und halt immer diese 20er-Jahre-Kleider ihrer Mutter aufträgt und den ganzen Look und so.
Und sie sich auch wahrscheinlich sehr ans höfische Protokoll hält für ihre Mutter.
Genau, und das ist einfach zu unmodern. Junge Menschen wollen bei Süßigkeiten keine Strapse kaufen. Und deswegen muss sie wieder quasi in die Verwaltung nach hinten und
in
an die Schreibmaschine. In den Versand, genau. Also auf jeden Fall da, wo man sie nicht sieht. Und das bedeutet weniger Geld und das Downgrading und so weiter und so fort. Sie kündigt dann und sie schreibt so ein Kündigungsschreiben, als es zu einer Eskalation mit ihrer Mutter kommt.
Und liest dieses Kündigungsschreiben als Serienkiller-Monolog in ihren Spiegel vor.
Ja, das stimmt.
Der nächste gute Monolog nach dem von Marion.
In ihren übrigens sehr schönen Spiegel, jetzt einen wahnsinnig schönen.
Ich habe sofort alte Kommunen gegoogelt danach.
Ja, also einen super schönen alten Schminktisch. Aber es ist anscheinend die Folge, in der uns erzählt wird, dass sie sich jetzt endlich mal von ihrer Mutter löst und sich so von ihrer Mutter emanzipiert und irgendwie so ihr eigenes Ding machen will, weil sie sich irgendwie nicht vorschreiben lassen will, was sie zu tun hat. Weil die Mutter sagt, geh mal raus, dir geht's irgendwie nicht gut. Und sie, du schließt dich in ihr Zimmer ein wie so eine 12-Jährige. Naja, auf jeden Fall.
Soll ich dir einen Tee machen?
Ja.
Die Mutter ist da so ein bisschen der Comic Relief in der, der Serienkiller-Szene.
Weil sie es halt auch gar nicht checkt. Was ich aber interessant fand, um das noch zu sagen, ist, also dieses Kess und Frech, sagt sie dann immer, Kess und Frech ist heute gefragt, Mutter, sagt Bertha zu Lydia. Aber Chris liegt irgendwann am Bett und guckt sich Bilder an von afrikanischen, mexikanischen, indianischen Kindern. In so Bildbände mit so lauter Babykindern, Fotos und so von so weltweiten Kindern.
Klassische Babykinder.
Und heult dabei und hört dabei Musik, die so ein bisschen so, das ist so Rock, das ist so ein Hippie-Rock, das soll so ein bisschen Hendrix-esque klingen und so und ist so ein bisschen so verzerrt und ein bisschen Jefferson Airplane-ig und so. Aber da singt auch jemand mit Hall und singt die ganze Zeit la 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 la. La la la.
Mir nicht la la.
La la. Aber auch mal, da gibt es auch mal ein la la la. Und dann gibt es wieder.
Das ist so, wie wenn jemand ins Studio kommt und einen Song geschrieben hat und sagt, pass auf, ich habe noch keinen Text, aber stell dir es so vor. Und jemand hat es aus Versehen aufgenommen und hat es auf eine Platte gepresst.
Ja, war wahrscheinlich Shazam der Song oder so.
Ja, super merkwürdig.
Aber ich fand den Song super. Falls es den irgendwo gibt, ich würde ihn gerne haben. Weil den fand, das ist natürlich der absolute Knall. Und Maria macht jetzt schon die Augen zu, weil sie weiß, dass es bedeutet, dass sie den hier des Öfteren hören muss. Aber ich fand den sensationell gut. Hey, hey, la la la. Sehr, sehr gute Musik, um sich Bilder, Kinderbilder anzugucken und zu weinen.
Sehr, sehr gute Serie.
Der Cliffhanger von Folge 10 ist natürlich, wie könnte es anders sein, Chris will das Kind. Chris entschließt sich, das Kind zu wollen. So, Maria, das Fazit nach erneuten 2 Folgen Lindenstraße kann ja eigentlich, und ich sehe es im Glanz deiner Augen, nur sein, dass du jetzt sagst, natürlich, ich halte die Waffen gestreckt, ich halte die Vortür geschlossen, die Zäune stehen nach wie vor hoch, die Katapulte sind geladen zur Selbstverteidigung. Aber es gibt schon leichte Risse im Fundament des Zauns.
Also erstmal meine Vortür.
Wie sprichst du das denn aus?
Nein, was
Fort,
ist denn?
Oder was?
Ach, was?
Wie sprichst du das denn aus?
Was soll das denn bedeuten?
F-O-R-T.
Ach so, ich dachte V-O-R.
Nee.
Tür vor der Tür.
Nee, ich meine ein Vor.
Ach so. Naja. Keine Ahnung. Sprichst Hängebrücke.
Das Fort? Sagst du Fort?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube,
obwohl man sagt auch Fort Knox, ne? Da spricht man das T. Aber eigentlich ist es doch
vielleicht
leise.
Nur, weil wir doof sind.
Das ist doch eigentlich ein Vor.
Ja, ist es auch. Ja, ja, das ist jedenfalls alles immer noch sehr gut verrammelt. Ich habe sogar diese Woche noch eine neue Mauer bauen lassen. Da haben wir noch ein bisschen Zement reingegossen. Ganz gut und festes im Fundament. Das, was du als Risse erkennst.
Ja.
Sind keine Risse, sondern sind einfach nur Wutvenen.
Der Verzweiflung. Ja. Die Wutvenen der Verzweiflung.
Und gerade nach Folge 10 kannst du mir hier gar nicht versuchen.
Ja, es wird ab Folge 11 wieder besser, ich verspreche
du.
Es dir.
Also, ich glaube dir das. Ich glaube, dass ich ab der nächsten Folge. Was ist eigentlich, Leute, wenn ich jetzt Fan werde? Was machen wir dann? Dann hören wir auf, ne?
Ja. Aber ich kenne dich, ja. Du musst es halt auch wirklich, du musst es ehrlich sein.
Hm. Also,
du siehst
also ich
alle
fand's
Fälle
ganz
wieder
gut.
Davon
schwimmen. Es hatte wirklich ein paar echt bewegende Momente diesmal. Ich muss ehrlich zugeben, so langsam öffnet sich meine Vortür. Und ich bin bereit, die Lindenstraße reinzulassen, in mein Herz und in mein Leben.
Ah, komm, dann können wir ja jetzt direkt noch ein paar Folgen gucken.
Ich muss leider meinen Zug kriegen.
Ach, liebe Leute, ich glaube, diese Serie wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen, auch wenn Maria dabei mit einer Träne im Knopfloch aus dem Fenster guckt.
Ihr solltet euch nur darüber im Klaren sein, dass ihr bereit seid, mich zu opfern auf dem Altar des Entertainments.
Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ihr bereit seid, mich zu opfern auf dem Altar des Entertainments. So hätte Marion das jetzt gesagt.
Das stimmt. Ich weiß nicht, warum Marion versucht, eine Männerstimme nachzumachen, aber so hätte sie das gesagt. Ja. So, liebe Leute, mir reicht's. Ich muss auf Klo.
Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt an wimaf war weg auf Twitter, da erreicht ihr uns.
Weil Wimaf schon weg war. Und wimaf@poolartists.de ist unsere E-Mail-Adresse.
Wir kriegen immer gerne Bemerkungen zur Lindenstraße auch. Wir kriegen auch immer viele Tweets von euch, die sagen, dass ihnen das gut gefällt.
Kriegt sehr gerne Bemerkungen zur Lindenstraße.
Ja, leider haben wir es nicht geschafft zur Hans-Folge nach Köln, aber ich war ganz froh, wir waren ja eingeladen, weil es wurde ja mit Live-Orchester gemacht, diese Folge. Und wir waren eingeladen, haben es aber leider nicht geschafft, weil wir kränkelnd wurden. Und ich war ganz froh, weil ich so weinen musste. Und das hätte ich nicht gerne in der Öffentlichkeit gemacht. Deswegen war das irgendwie auch nochmal Glück im Unglück. Aber danke für die Einladung und danke fürs Zuhören. Und danke dir, Maria, dass du mit mir Lindenstraße guckst und mich trotzdem noch magst.
Gern geschehen dir, Nils, dass ich mit dir Lindenstraße gucke und dich trotzdem noch mag.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.